dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger! Der Bast! Gedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist auf dem Grill wieder gekommen!
Der Pokal 2025 trägt den roten Brustring und spricht Schwäbisch.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Mediencontainer des VfB Stuttgart sitzt Sebastian Rose. Und man kann schon erkennen, wir sitzen hier nicht allein, Sebastian.
Ja, das ist ja heute fast schon ein STR-Veteranentreffen, denn ihr beide seid nicht zum ersten Mal hier, sondern sogar zum dritten Mal. Und ich begrüße ganz herzlich einmal Lisa Lang, Managerin Sportorganisation VfB Frauen und natürlich Sascha Glas, Sportdirektor Frauenfußball beim VfB. Herzlich willkommen. Und Lisa, ich bin mal bei uns ins Archiv gegangen, um zu gucken, wann du das erste und einzige Mal bei uns warst. Und jetzt gemeine Frage, weißt du, wann es war?
Also das Datum kriege ich leider nicht mehr hin, aber ich weiß, dass es unsäglich heiß war. Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr warmer Sommer, aber das Datum kriege ich leider nicht mehr zusammen.
Ich habe mal geschaut, ich habe mal in die Folge auch reingehört, worum es ging. Und es war an dem Tag, als die deutsche Nationalmannschaft ihr Eröffnungsspiel bei der Euro 2020 hatte, die ja 2021 stattfand. Und Fun Fact, es war gegen Frankreich. Deutschland hat 0:1 verloren. Torschütze?
Mbappé?
Mats Hummels.
Deutschland hat 0:1 verloren?
Ja.
Ach, Eigentor?
Ja.
Okay. Das musst du dazu sagen.
Genau, also es war im Frühjahr 2021 in Folge 166, also fast schon historisch. Und wir haben eben im Vorgespräch festgestellt, dass du ja eigentlich vor den VfB-Frauenfußball da warst, beim VfB, nicht als Teammanagerin, sondern als Vereinsmanagerin. Kannst du ganz kurz mal erklären, was in den letzten 4 Jahren so auf deinen Stationen hier passiert ist?
Ja, insgesamt sehr, sehr viel tatsächlich. Also ich bin damals ja zum VfB gekommen, als Vereinsmanagerin im VfB e.V., wie du schon richtig gesagt hast. Er war damals dem Präsidium zugeordnet und durfte mich da um alle sportlichen Abteilungen beim VfB kümmern, die nichts mit Profifußball und Nachwuchsfußball zu tun hatten, sondern eben die Strukturen ja rund ums Präsidium und den anderen Abteilungen zugeordnet waren. Und da war ein großes Thema damals eben das Thema Aufbau Frauenfußball. Es hat sich dann daraus ergeben und rausgegliedert und ist dann irgendwann ja auch kommen wir sicherlich später nochmal dazu, vom e.V. in die AG, zumindest was die erste Mannschaft betrifft, übergewandert. Und so habe ich gefühlt jedes Jahr eine andere Aufgabe beim VfB übernehmen dürfen, bis zum heutigen Tag eben.
Aber das heißt auch, du wärst so oder so beim VfB gelandet, auch wenn es keinen Frauenfußball gegeben hätte.
Genau. Also im Endeffekt war der Einstieg ins Vereinsmanagement. Natürlich habe ich da schon ein bisschen damit geliebäugelt, dass das damalige Präsidium und Vorstand ja auch das Thema Frauenfußball schon sehr promoted hatten und sich auf die Fahne geschrieben haben. Das kam mir schon sehr entgegen, aber ich wäre tatsächlich auch zum VfB gegangen, wenn es jetzt nicht mit Frauenfußball losgegangen wäre.
Hättest du denn gern was anderes noch beim VfB gesehen? Weil der Fokus war ja jetzt schon für dich immer die Mädels.
Ja, wobei eben, also vor allem das erste Jahr im Vereinsmanagement war schon sehr breit. Also da haben wir den Grundstein gelegt, haben eben auch durch die Projektgruppe die ganzen vorangestellten Analysen und die Machbarkeitsstudie gemacht für den Bereich Frauenfußball. Aber habe da auch einen tiefen Einblick im Bereich Leichtathletik bekommen. Parasport war da ein großes Thema und hat da so erst richtig angefangen. Heute sind wir da schon viel, viel weiter in der Abteilung. Und auch in den anderen Bereichen habe ich da schon einen großen Einblick bekommen. Also für den Einstieg war es eigentlich perfekt.
Ja, und das ist auch gut so. Und deswegen schön, dass du wieder bei uns zu Gast bist. Und Sascha, wir haben Ricky und ich vorher festgestellt, du machst den Hattrick. Du bist zum dritten Mal bei uns und damit, ich glaube, Rekord. Träger, ne? Also ja. Vielen Dank dafür. Und gefühlt saßen wir erst neulich hier, ich glaube, es war nach Spieltag 4, neben dir Heiko Gerber und Nicole Biller. Und Richi und ich, wir waren relativ überrascht, wie kritisch ihr mit dem Saisonstart umgegangen seid. Ein Sieg, drei Unentschieden. Wir haben gesagt, das ist doch alles völlig im Rahmen. Aber ihr wart sehr, sehr kritisch. Und ich will uns ja nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber wir hatten euch ja prophezeit. Normalerweise ist für unsere Gäste ein Auftritt hier erfolgsfördernd. Und danach lief es eigentlich, ne? Jetzt seid ihr Erster der Bundesliga und auch für Niki Biller lief super. Jetzt Zweite der Torschützenliste und die war, glaube ich, auch noch ein bisschen unzufrieden mit ihrer Performance. Also seit ihr hier wart, läuft's und langer Rede, kurzer Sinn. Also herzlich willkommen bei STR und schön, dass ihr da seid.
Dankeschön. Also erstmal wusste ich nicht, dass ich hier der Rekordhalter bin. Das ist natürlich eine riesen Ehre bei euch beiden. Ja, mir macht's immer großen Spaß und vielen Dank für unsere Einladung. Und kritisch würde ich gar nicht sagen, sondern eher realistisch. Ich glaube, wir sollten schon selbstbewusst sein. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr tollen Kader zusammen und ja, der Anfangsphase, das muss man sagen, waren wir alles andere als zufrieden, auch mit den Auftritten, nicht nur mit den Ergebnissen, sondern auch in der Art und Weise, weil es einfach keine unverdienten Punkte waren, die wir dort gelassen haben, in Andernach oder Gladbach zum Beispiel, sondern das waren berechtigte Punkte, die wir da abgegeben haben und die fehlen uns jetzt auch.
Wir werden gleich noch so einen kleinen Hinrundenrückblick wagen und da vielleicht auch mal ein bisschen ins Detail gehen, wie zufrieden man sein kann mit den bisher gezeigten Leistungen. Aber der Jahreswechsel stand ja erst an, die Feiertage liegen hinter uns und wir wollen so ein bisschen langsam uns ins Jahr hineinbewegen und erstmal so ein bisschen menscheln. Deswegen meine Frage erstmal an euch, wie habt ihr denn den Jahreswechsel, die Feiertage verbracht? Wart ihr unterwegs? Musstet ihr die ganze Zeit arbeiten vielleicht sogar? Denn viel Zeit ist ja auch bei euch jetzt nicht zwischen letzten Spieltag im alten und dem ersten Spieltag im neuen Jahr, Lisa.
Also ich muss sagen, ich fand, die Weihnachtstage gingen irgendwie rasend schnell rum. Klar, die meiste Zeit mit Familie und Freunde verbracht. Ist ja eigentlich auch so mit die einzige Zeit im Jahr, wo jeder Urlaub hat und auch tendenziell jeder zu Hause ist. Dementsprechend ja, haben wir da versucht, eigentlich irgendwie alles nachzuholen und endlich mal abgesagte Treffen wieder aufleben zu lassen. Und insgesamt war es relativ ruhig. Also ich glaube, auch Sascha hat ausnahmsweise mal ein paar Tage abschalten können, auch wenn er wahrscheinlich gleich nochmal was anderes erzählen wird. Aber ja, insgesamt waren es sehr schöne und ruhige Tage für mich.
Ja, Sascha, dann erzähl mal, was du so gemacht hast.
Nee, natürlich hat das Spiel gegen Bayern so ein bisschen mit reingespielt. Wir hatten ja einen super Lauf, fanden wir, tolle Auftritte gegen Bochum. Dann gegen Wolfsburg mit dem 9-1, gegen Sand, das ganz wichtige Spiel und machen es dann eigentlich im letzten Spiel gegen Bayern, verspielen wir den Vorsprung wieder und das hat mich schon sehr geärgert. Ich glaube, das wäre ein toller Abschluss gewesen, wo alle hätten ein bisschen, hätten entspannter sein können. Vielleicht auch betrifft es dann eher mich, weil ich einfach auch nicht anders kann und das ist auch total richtig, dass man dann versucht, auch mal Fußball sein zu lassen, aber natürlich ist es ja so, dass gerade in der Transferphase dann ist eh nie komplett ruhig ist, ohne dass wir jetzt vorhaben, was zu machen unbedingt. Aber wir halten die Augen halt immer offen, wenn es Sinn macht, was auch die Zukunft angeht, also Richtung Sommer schon geplant, wenn man da einen Vorgriff machen könnte, aber wir machen nichts Unnötiges. Und von daher ist man immer mal wieder am Telefon, logischerweise. Aber das Unentschieden in Bayern hat mich schon mitgenommen, muss ich sagen, und sehr beschäftigt. Weil ich finde auch, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, dann sagt man, okay, es hätten unbedingt 3 Punkte sein müssen. Bayern ist schon eine ganz spielstarke Mannschaft, wer sich so ein bisschen auskennt, mit vielen tollen Talenten, mit vielen Nationalspielerinnen drin, die auch mit Sicherheit, da werden einige in der ersten Liga landen. Und mir war schon vor dem Spiel bewusst, dass es nicht einfach wird. Und es hat so ein bisschen das Ergebnis vielleicht auch davor in der Woche geblendet. Da haben sie 5-1 gegen Ingolstadt verloren. Und fand es ein wichtiges Spiel und wir gehen 2-mal in Führung, kriegen Postwenden jeweils den Ausgleich und es war zu einfach und das sollte uns nicht passieren einfach. Und ärgert mich, muss ich sagen. Und es ist wieder ein bisschen enger da oben und aber gut, bin trotzdem sehr positiv, dass wir das machen, aber.
Was ich spannend finde, wenn dich ein Unentschieden so mitnimmt oder so beschäftigt, ja. Lass es mich so sagen. Ja. Wie intensiv war denn das erste halbe Jahr in der zweiten Liga für dich dann?
Ja, es ist, hat doch immer mit der Art und Weise zu tun. Also das Spiel gegen Bochum jetzt vor ein paar Wochen fand ich zum Beispiel überragend. Und da stand es 0-0 in der Halbzeit und ich bin in die Halbzeit gegangen und war total zufrieden, weil ich total mit dem Auftritt zufrieden war. Also wie wir mit dem Ball agiert haben, wie wir gegen den Ball agiert haben, sehr aggressiv. Das Tor ist noch nicht gefallen, aber es hat so ein bisschen in der Luft gelegen. Und man hat sich das Tor auch verdient, fand ich dann. Und dass wir dann 6-0 am Ende gewinnen gegen Bochum Gut, es war nicht abzusehen, aber das war so die Art und Weise. Und dann gegen Wolfsburg war es genauso eng in der ersten Halbzeit. Da machen wir noch 2-1 kurz vor der Halbzeit und gewinnst dann 9-1, weil eine junge Mannschaft dann wieder vielleicht ein bisschen einbricht. Ja, und dann kam das Topspiel gegen Sand. Dann haben wir auch wieder top gestartet. Glaube ich, die ersten 60 Minuten war verdient gewonnen, auch das Spitzenspiel verdient gewonnen. Und da waren wir gerade so im Aufhören. Und dann kam so der, ja, so ein bisschen der Knackpunkt da mit dem Unentschieden Bayern. Aber trotzdem gibt mir das jetzt Hoffnung, so wie wir einfach die letzten Wochen aufgetreten sind, Monate, dass wir schon auf der Platzierung dann noch bleiben sollten.
Ich merke schon, also das wurmt ihn schon sehr. Lisa, wie war es für dich, dieses erste halbe Jahr in der zweiten Liga? Inwiefern hat sich für dich was verändert im Vergleich zur Regionalliga? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Also ich fand das erste halbe Jahr tatsächlich auch ein bisschen wechselhaft. Ich will gar nicht, dass es jetzt zu negativ klingt, wie wir beide hier sprechen, weil am Ende sind wir auf Platz 1. So schlecht kann es nicht gewesen sein. Und ich glaube, die Gesamtbilanz ist auch total positiv. Und trotzdem hat man natürlich, wie Sascha schon richtig gesagt hat, wenn man die Spiele sieht und sieht, welche Potenziale wir vielleicht einfach noch liegen lassen, die dann am Ende auch Punkte kosten, dann ärgert das. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, insgesamt haben wir es wieder geschafft, eine Mannschaft zusammenzustellen, die tatsächlich funktioniert, die vielleicht am Anfang klein wenig Anlaufzeit gebraucht hat, was aber völlig normal ist, und dann auch irgendwie ins Rollen und in den Schwung kam. Und dann waren wirklich sehr, sehr gute Spiele, auch sehr viele deutliche Spiele mit dabei, die, glaube ich, sehr positiv waren. Ja, vielleicht insgesamt müssten wir gucken, dass wir so ein paar Dämpfer, wie jetzt Spiele gegen Meppen, Bayern, die dann so ein bisschen das Gesamtbild trüben, dass wir da einfach viel, viel weniger solche kleine Hängerchen einbauen. Ich glaube, dann wäre hier super tolle Stimmung und alles rosarot. Aber das gehört im Fußball auch mit dazu, dass es immer mal wieder Rückschläge gibt. Und bisher hat die Mannschaft gezeigt, dass sie da auch immer wieder dann die Woche drauf sehr gut reagieren kann. Und ich glaube, das ist auch das, was uns und vor allem auch Sascha gegen München so sehr gewurmt hat, dass man damit in die Pause gegangen ist, dass man eben nicht die Chance hatte, die Woche drauf wieder die Dinge gut zu machen, sondern dass man die jetzt mit sich mitgeschleppt hat über die Weihnachtstage und jetzt bis zum 1. Februar warten muss, bis man eben in Andernach Dinge wieder gut macht. Aber insgesamt sonst, glaube ich, war die erste Halbserie sehr erfreulich.
Wir vertiefen das gleich nochmal, aber nochmal eine Frage an dich, Lisa. Wie hat sich deine Rolle jetzt nochmal verändert oder sind mehr Aufgaben dazugekommen, dadurch, dass natürlich das Ganze jetzt professioneller ist als in der Regionalliga? Kannst du da sagen, ob dein Pensum zum Beispiel gestiegen ist und deshalb mehr von dir abverlangt wurde als vielleicht noch in den Jahren zuvor, oder unterschätze ich die Jahre zuvor komplett?
Nee, also ich würde sagen, es ist eigentlich anders. Ich würde gar nicht sagen, es ist mehr oder weniger, es ist anders geworden. Zum einen sind natürlich die Aufgaben komplexer. Wir haben zum ersten Mal beim DFB eine Lizenzierungsauflage erfüllen müssen oder grundsätzlich die Lizenzvorgaben überhaupt erfüllen müssen. Das waren Themen, mit denen wir uns in der Oberliga und der Regionalliga nicht auseinandersetzen mussten. Dann sind es natürlich andere wichtige Regularien, wenn man jetzt in den Schritt in den professionellen Fußball eben macht. Das hat ja dann auch damit zu tun, wie wir eben die Trainingsinfrastruktur zum einen gestalten, wie wir aber auch die Abläufe für und um die Mannschaft eben planen. Wir sind zum ersten Mal deutschlandweit auf Reisen. Davor war das in Süddeutschland. Also das sind solche Themen, die sich grundsätzlich verändern. Aber wir haben uns natürlich auch personell anders aufgestellt. Und ich glaube, deshalb ist es eher ein anderes Gefühl oder ein anderer Aufgabenbereich. Eben auch vom Teammanagement jetzt in die Sportorganisation haben wir mit Tobi Schwab einen festangestellten Teammanager dazu bekommen, der jetzt quasi meine vorherigen Aufgaben am Spieltag selbst übernommen hat. Das ist für mich eine Riesenerleichterung. Der macht da einen Top-Job.
Ja, Grüße gehen raus an der Stelle an Tobi.
Genau. Also der ist 24/7 für den VfB im Einsatz und räumt vor allem eben in erster Linie die Dinge am Spieltag und in Vorbereitung dessen sehr, sehr viel ab. Und für mich sind es dann eher die darüberliegenden strategischeren Themen, auch im Austausch mit Sascha, einfach ja die entsprechenden Schritte einzuleiten, dass wir eben die nächsten Schritte gehen können.
Sebastian, bevor wir jetzt dann nochmal tiefer in die Hinrunde reingehen, hast du noch ein paar spannende Fragen dabei? Ja, eine Schnellfragerunde.
Genau, neues Jahr, neues Mini-Format. Wir wollen mal mit euch eine Schnellfragerunde machen. Und zwar, klar, zur Hinrunde. Und es ist eine Schnellfragerunde, aber gerne auch eine Schnellantwortrunde. Also. Lisa, dein emotionalster Moment der Hinrunde?
Das Spiel in Mainz.
Gehst du damit, Sascha, oder war es für dich was anderes?
Da schließe ich mich an.
Ich hatte
es mir also emotional, was die Gefühle angeht, von negativ und positiv auf beiden Seiten. Erste Halbzeit und zweite Halbzeit.
Wir werden über das Spiel hinterher noch ausführlicher ein bisschen sprechen, weil ich glaube, Mainz ist irgendwie so ein Thema, das ja die VfB-Frauen begleitet und noch begleiten wird.
Aber habt ihr sowas schon mal erlebt? Also davor solche Spielverläufe oder war das für euch jetzt auch was Besonderes und Neues?
Also es gibt ja immer mal wieder Spiele, wo man irgendwie tot geglaubt ist und am Ende nochmal wie Phönix aus der Asche das Ding dreht, aber einen 4-0 Rückstand in Mainz, was ja eh schon unser, ich möchte jetzt nicht sagen Angstgegner, aber schon was Besonderes ist mit den vergangenen Pokalspielen, habe ich in der Art noch nicht erlebt, ne?
Naja, schließe ich mich an. Also es war, wie gesagt, es war unglaublich, glaube ich, als wir dann noch das 5-4 machen, was die Emotionen angeht, glaube ich, das habe ich jetzt auch in 50 Jahren nicht erlebt.
Und wie, muss man dazu sagen. Das war ja nicht irgendein Kullertor, sondern das war ja eigentlich eins für die Sportschau.
Es hat sich so ein bisschen angebahnt schon, fand ich, nach dem 4-2. Ich glaube, ganz entscheidend war das 4-1 vor der Halbzeit. Wenn wir 0-4 in die Halbzeit gehen, wird es ganz schwer. Und mit dem 1-4 waren wir wieder so ein bisschen dran. Und ich habe schon bei Mainz gesehen, dass sie ein bisschen anfangen nachzudenken wieder, weil die hatten ja einen Riesenlauf. Und die erste Halbzeit, was heißt, wollen wir nicht drüber reden, müssen wir auch drüber reden, aber ja, sollte so nicht mehr passieren.
Der positive Eindruck bleibt in dem Fall.
Die nächste Frage, Lisa. Gibt es eine unbesungene Heldin in eurem Kader? Eine Spielerin, über die vielleicht zu wenig gesprochen wird?
Für mich Janina Hechler. Also finde ich, ist einer der besten Transfers aus der letzten Saison. Ist keine, die natürlich vorne 10 Tore macht und vielleicht auch hinten nicht diejenige ist, die im Zweifel die spektakulärsten Kopfballduelle gewinnt oder die krasseste Grätsche auspackt. Aber ohne Janina, glaube ich, würden wir woanders stehen. Ist eine Spielerin, wie gesagt, die ihren Job extrem gut macht, die extrem wichtig ist, auch die, glaube ich, auch noch keine Spielminute verpasst hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und das zeigt ja auch schon von Beginn an eigentlich gesetzt und definitiv ein Stabilisator für unsere Defensive aus meiner Sicht.
Du musst jetzt quasi deine eigene Arbeit ein Stück weit bewerten.
Auch wenn es jetzt sehr langweilig erscheint, wir haben uns gestern schon kurz darüber unterhalten. Das ist ja für mich auch Janina Hechler, glaube ich, die jetzt weniger vielleicht öffentlich im Fokus steht. Aber die von jedem Testspiel an bis heute jedes Spiel abliefert. Und immer wieder für uns ganz brenzlige Situationen, glaube ich, da zunichte macht hinten und uns viele Gegenangriffe abläuft. Also gerade ihre Geschwindigkeit und die Routine ist extrem wichtig.
Ja, finde ich spannend, ne? Weil von ihr hört man sonst wirklich nicht so viel und jetzt die Wertschätzung, die ihr gegenbringt. Also dann können wir da in Zukunft auch mal genauer drauf schauen, was sie der Mannschaft so gibt. Also finde ich total spannend.
Für mich ist es ja immer noch Yuka Hirano, über die man immer sprechen muss. Ich weiß, es wird viel über sie gesprochen, aber es ist halt einfach meine Lieblingsspielerin. Es ist fantastisch. Jedes Mal, wenn du die Highlights siehst und es entsteht ein Tor, kannst du eigentlich Geld draufsetzen, dass sie irgendwann mal in diesem Angriff involviert war. Also das ist für mich eine der besten Spielerinnen, die ich also in Stuttgart sowieso gesehen habe, aber auch sonst, also ich finde die so großartig.
Aber da du im Podcast so oft über sie sprichst, ist sie ja quasi nicht mehr unbesungen. Insofern finde ich das jetzt gut, dass wir mal über Janina Hechler sprechen.
Absoluter ne? Ultra.
Also Yuka haben wir jetzt auch verlängert und
sehr gut.
Aber hast du mitbekommen?
Oder? Ja, habe ich mitbekommen. Aber du kannst sie von mir aus für immer hier binden. Also ich glaube, Yuka will keiner mehr abgeben. Die ist einfach großartig. Ja,
gebe ich dir total recht. Aber wir sind total froh, dass Yuka da ist. Und wir hätten jetzt auch noch 4, 5 andere nennen können, mit Sicherheit. Wie gesagt, wurde vorhin schon angesprochen, Niki Biller, total wichtig für uns, gerade als Mandy Isler gewesen, 10 Tore jetzt, brauchen wir einfach. Also was toll ist bei uns im Moment trotzdem, bei den ganzen Toren, die wir geschossen haben, dass wir viele verschiedene Torschützen haben, das ist glaube ich auch ganz wichtig. Sollte mal was passieren bei Niki, was wir nicht hoffen, aber dass wir da ein bisschen breiter aufgestellt sind, aber das, was ihre Erfahrung angeht und nicht nur ihre Tore, sondern auch ihr Spiel, sichert extrem viel, verliert eigentlich nie Bälle, legt auch viel vor. Ist eine spielende sagen, Stürmerin, nicht nur eine Abschlussstürmerin und ist auch für unser Spiel total wichtig. Aber ich könnte jetzt
weitermachen. Dann machen wir weiter. Sascha, die unterschätzteste Qualität eurer Mannschaft, gibt's da eine?
Unterschätzteste Qualität? Der Zusammenhalt, würde ich sagen. Mhm. Ich bin wirklich, seit ich hier bin, seit ich angekommen, also nicht wegen mir, nicht falsch verstehen, seit der Oberliga haben wir eigentlich immer eine tolle Stimmung in der Mannschaft. So, also was es intern angeht und was ich beurteilen kann. Und das finde ich, das ist vielleicht unterschätzt, weil man darf auch nicht vergessen, glaube ich, seit der Oberliga, und ich bin ja immer sehr kritisch, das weiß ich, aber seit der Oberliga hat die Mannschaft eigentlich die Pflicht oder aufgrund dessen einfach, dass wir dann den besten Kader fast in jedem Jahr stellen oder in jedem Jahr stellen, das muss man einfach so sagen. Wir müssen auch dies ja nicht kleiner machen, als wir sind, sondern für mich haben wir den besten Kader. Und natürlich ist das nicht einfach. Du kommst irgendwo hin und dies Jahr ist auch so in der Zweitliga, alle wollen gegen VfB gewinnen. Und alle sind zu 120% motiviert. Und da gibt's keine Mannschaft, die man schlechten Tag erwischt aufgrund von Motivationsproblemen oder jemand unterschätzt oder so. Das ist bei uns nicht so. Die Mannschaft muss auch mit dem Druck umgehen. Wir erwarten immer sehr viel aufgrund unserer Spielerin, die wir haben. Und trotzdem muss man sehen, dass es nicht so einfach ist, dann damit umzugehen. Und das, muss ich sagen, machen sie seit 3 Jahren echt top. Und ich glaube, wenn es da nicht so passen würde innerhalb der Truppe, dann hätten wir schon ein Problem. Und deswegen ist gerade die mentale Sache dann doch sehr wichtig.
Ja, ich erinnere mich, als du das letzte Mal hier warst, am 4. Spieltag, hat man, glaube ich, auch darüber gesprochen, wie lange es dauert, bis sich die Mannschaft neu findet, weil ja schon viel Fluktuation drin ist. Aber wie du sagst, also der Zusammenhalt, der ist ja wirklich sichtbar auf dem Feld. Da steht ja wirklich ein Team.
Genau, also das ist ja das, was ich meine. Ich glaube, wer sich so an die Sommervorbereitung, wer daran denkt, mit den ganzen Testspielen, das ist ja besser jetzt ja gar nicht laufen können. Also selbst gegen die Erstligisten, die haben ja einen Unentschieden gespielt und das gegen Hoffenheim, die jetzt auch auf Platz 4 in der Bundesliga sind, haben wir 3-0 geführt und dann 4-4 gespielt, jetzt mal unabhängig, wie aussagekräftig so ein Ergebnis ist, aber es ist einfach gelaufen und dann hat man gesehen, wie schwer man sich dann tut, in die Saison wieder reinzukommen, dann hat man sich jetzt wieder gesammelt und wieder gefunden, wieder starke Leistung abgerufen und das ist, glaube ich, schon noch eine Stärke unserer Mannschaft.
Lisa, welche Stärke siehst du noch unterrepräsentiert, über die man wenig spricht?
Ich finde den durchaus gelungenen Musikgeschmack, vor allem in der Kabine. Also da haben tatsächlich schon die gegnerischen Mannschaften teilweise die Playlist haben wollen.
Von dem her, das ist spannend, ja.
Ich finde, da sind die Mädels gut unterwegs.
Also wer die Playlist haben möchte, der muss eigentlich nur bei den Brustringbrauen reinhören. Denn da bringen die Mädels, die zu Gast sind, ja immer ihren Lieblingstitel mit. Stimmt. Und soweit ich weiß, gibt es auch auf Spotify eine VfB-Frauen-Playlist. Da kann man sich dann praktisch die Banger anhören, die andere Vereine gerne hätten. Was ja auch für unsere Spielerinnen gilt.
Ja, das ist richtig. Dann die nächste Frage ist, ein Wort, das VfB-Frauenteam 2025, 2026 beschreibt. Gibt es da ein Wort? Lisa, was meinst du?
Ein Wort ist nicht viel. Erfolgreich.
Ja, also. Das kann man auf jeden Fall nicht leugnen.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie Sascha das noch toppen möchte.
Herbstmeister.
Ja, also ja. Man merkt, Medienprofis sind sie auch noch.
Und Realisten halt, ne? Ja.
Unfassbar.
Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, da geht es jetzt gar nicht um den VfB, sondern welches Team in der zweiten Liga hat euch am meisten überrascht? Ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr ihr die Gegner schon gescoutet hattet vorher, aber gab es ein Team, wo ihr sagt, die sind überraschend stark oder überraschend schwach?
Fang du doch mal an.
Also vom Grundsatz haben wir, glaube ich, schon die Mannschaften da oben erwartet. Also so wie Sand, wie Meppen. Viktoria Berlin, muss ich sagen, habe ich weiter oben erwartet. Die schon einen sehr, sehr guten Kader auch haben. Würde sagen, einer der besten Kader in der Liga. Und die habe ich weiter oben erwartet. Aber das heißt doch nicht, dass sie noch kommen können. Also das ist ja, du gewinnst 3-4 Spiele hintereinander und dann geht's ruckzuck, glaube ich, in der Liga. Das traue ich ihnen auch noch zu, dass sie nochmal kommen. Ich glaube, die haben jetzt auch nochmal was gemacht im Winter. Bin mir jetzt nicht so sicher, ist zwar nicht offiziell, aber so was ich höre, haben sie da schon noch Ambitionen, auch nochmal anzugreifen. Und Mainz 05 finde ich sehr, sehr positiv, muss ich sagen, als Mitaufsteiger. Überrascht mich aber auch nicht so. Hat man ja in den Spielen, haben wir ja leidvoll erfahren müssen im DFB-Pokalfinale, jetzt 2 Jahre hintereinander. Die Offensive ist top, muss man sagen, die drei. Und in der Defensive, in der mannschaftlichen Geschlossenheit sind sie sehr stabil, haben eine sehr gute Struktur, kommen fast nur übers Umschaltspiel. Und das machen sie aber wirklich mit den beiden Schnellen da vorne echt gut. Stehen sehr kompakt, schalten schnell um und das machen sie schon gut für die Liga. Also auch mit denen rechne ich noch. Sind zwar jetzt 5 Punkte hinter uns, aber mit denen rechne ich auch nochmal.
Mhm. Ist dir was eingefallen, Lisa?
Ja, hat es mir eigentlich vorweggenommen. Also immer wieder Mainz als Aufsteiger und glaube ich auch, noch nicht den allerprofessionellsten Strukturen, was man so hört, gar nicht jetzt im Setting, sondern in den Möglichkeiten, wie sie trainieren können und was sie den Spielerinnen auch ermöglichen können, ist es schon wirklich beeindruckend. Die machen da echt einen guten Job, machen uns vor allem auch zweimal oder auch dreimal pro Jahr wirklich das Leben schwer. Und ja, hat mich ein bisschen überrascht, dass sie so konstant sind, so beständig in ihren Ergebnissen. Aber ja, so zahlt sich eben harte Arbeit auch aus.
Absolut. Wir werden es dann ja erleben, da sprechen wir gleich noch drüber, wenn sie im März zu Gast sind hier in Stuttgart im großen Stadion. Da hoffen wir natürlich, dass sie keinen so guten Tag haben. Dafür wir einen umso besseren. Jetzt will ich noch ein bisschen über die Hinrunde sprechen. Und Sascha, mich würde mal interessieren, wenn du jetzt mal die Hinrunde für dich so resümierst, was waren denn so Entwicklungsschritte, die dich besonders überzeugt haben bei der Mannschaft? Wenn du jetzt mal nicht nur vom Leistungsvermögen ausgehst, sondern auch vom Lerneffekt, den man in der zweiten Liga jetzt schon hat.
Gut, wir haben ja, also wenn man jetzt von den einzelnen Spielerinnen ausgeht, wir haben ja sehr viele Spielerinnen mit einer großen Erfahrung, mit Niki Biller, Maxi Rall, Fabian Tamadongus, Nina Heschler und so weiter. Bringen wir schon sehr viel Erfahrung mit und da sollte eigentlich auch für die jetzt nichts Überraschendes sein. Die zweite Liga auf der anderen Seite haben wir sehr viel junge Talente, sehr viele Spielerinnen und glaube, dass man da schon das ein oder andere mal merkt, dass es vielleicht dann die Leistung vielleicht nicht ganz so konstant ist, ohne das jetzt anzugreifen, sondern wir wollen weiterhin auch auf die jungen Spielerinnen setzen, weil wir hier tolle Talente haben in der Umgebung und den Weg werden wir auch weiterhin gehen. Wir waren uns auch klar vor der Saison schon, dass du von einer ganz, ganz jungen Spielerin jetzt nicht diese Konstanz erwarten kannst, wie jetzt von einer Janina Heschler zum Beispiel. Die stellst du auf den Platz und du weißt, da wird eine gute Leistung rauskommen. Das kannst du nicht immer sagen. Und aber sehr viel spannende Talente. Wenn wir jetzt Rosa Rückert nehmen, ja. Ich glaube, die hat uns jetzt einige Spiele entschieden oder wichtige Tore für uns gemacht. Die ist da auch nochmal aufgeblüht, finde ich, hat auch nochmal einen Schritt gemacht. Der war davor in Frankfurt 2. Macht da, glaube ich, jetzt auch nochmal auf sich aufmerksam. Muss trotzdem auch noch an der einen oder anderen Sache weiterhin arbeiten und noch dazulernen. Leonie Schetter jetzt in den letzten Wochen kam total, hat eine Steigerung hingelegt, ist auf einem sehr, sehr guten Weg, eine gewisse Konstanz. Also ich glaube, sehe da sehr viel Potenzial, was die einzelnen Spielerinnen angeht und was die Mannschaft angeht. War, glaube ich, schon am Anfang, haben wir uns sehr viel auf den Ball fokussiert. Was ist, wenn wir den Ball haben, aber was ist, wenn wir nicht den Ball haben? So, darum geht es ja auch. Und mir war es nicht aggressiv genug, muss ich sagen. Mir war es nicht, wir haben so ein bisschen geschoben und waren so ein bisschen verhalten in vielen Sachen. Wenn ich jetzt an das Spiel in Andernach denke, wir haben überhaupt keinen Grund, verhalten zu sein, sondern wir sollten eigentlich das Spiel bestimmen, ob wir jetzt den Ball haben oder den Ball nicht haben. Das war mir ein bisschen zu verhalten.
Also da geht es dann um Aggressivität, um Intensität.
Auch, ja, auch um ja. Aktivität, wenn wir den Ball nicht haben, nicht um Passivität. Und glaube, das haben wir abgelegt, das war gegen Bochum zum Beispiel, fand ich top. Auch jetzt Wolfsburg und wie gesagt die letzten Wochen, ich glaube, da haben wir schon nochmal einen Sprung nach vorne gemacht.
Wie ist es bei dir, Lisa, wenn du so draufblickst auf die gespielten Spiele bislang und mit deinen Erwartungen das abgleichst, wie du in die Saison gegangen bist, siehst du da irgendwo einen Entwicklungssprung, den du vielleicht so erwartet hast, vielleicht aber auch nicht und auf der anderen Seite vielleicht dann auch erhofft hast?
Ja, ich hatte es vorhin ja schon mal ganz kurz angerissen. Ich finde, wir haben am Anfang vielleicht ein klein bisschen gebraucht, um uns zu finden, um die Abläufe auch zu standardisieren, um sich auch in der Mannschaft kennenzulernen. Ich meine, wir haben eine Bilderbuchvorbereitung gespielt. Das hat vielleicht auch ein bisschen darüber hinweg getäuscht, dass es doch auch Arbeit ist, in den Spielen eben 90 Minuten immer ans Limit zu gehen, wenn es um Punkte geht. Und finde, dass wir dann wirklich in einen wirklich guten Lauf gekommen sind und das auch spielerisch uns weiterentwickelt haben. Sascha hat ja vorhin auch schon angesprochen, wir haben viele verschiedene Torschützinnen. Ich finde, das ist auch was, was uns nicht so auch ausrechenbar macht. Was extrem wichtig ist, dass natürlich Nicole Biller ist immer ein Garant für nicht nur ein Tor, sondern vielleicht sogar zwei oder drei pro Spiel. Aber dass wir das auf mehrere Schultern verteilen können, dass wir uns da auch drauf verlassen können. Und ich finde auch immer noch, dass es ein Riesenplus ist, dass wir von der Bank grundsätzlich immer nachlegen können. Also bei uns ist es nicht so, glücklicherweise, da hat Sascha einen sehr, sehr guten Job gemacht, dass wir durch Wechsel keinen Qualitätsverlust haben, sondern dass wir wirklich nochmal nachlegen können, dass wir vielleicht auch andere Attribute dann ins Spiel werfen können, je nachdem, welche Spielerin hinzukommt. Und das ist, glaube ich, einer der Stellhebel, die uns vielleicht auch von den ein oder anderen Mannschaften in der Liga abheben.
Was ich interessant fand, in der Preseason, wenn man das so sagen möchte, gab es ja von vielen Mitkonkurrenten schon immer einen klaren Fingerzeig, wer der stärkste Kader ist in der zweiten Liga. Und da hieß es oft der VfB Stuttgart. Jetzt ist man dann vielleicht auch, habt ihr ja gesagt, selbstbewusst genug, um zu sagen, ja, wir sind gut. Aber gab es für euch so einen Moment, wo euch klar war, okay, wir können nicht nur oben mitspielen, wir können auch wirklich aufsteigen. Also wir sind jetzt zwar ein Aufsteiger in die zweite Liga, aber wir dürfen ambitioniert sein und wir haben auch wirklich, mal sagen, aufgrund der gezeigten Leistungen den Anspruch, jetzt aufsteigen zu wollen. Gab es da für euch so einen Moment in der Hinrunde, wo das nochmal untermauert wurde?
Ich weiß, es hört sich jetzt wieder so, ich will nicht, dass ich das irgendwie arrogant anhört, aber es hört sich einfach, glaube ich, eher selbstbewusst an, sondern das ist mein Ziel, aufzusteigen. Also ich habe auch 0,0 daran gezweifelt und ich zweifle auch nicht daran. Ich habe nur nach den 3 Unentschieden ein bisschen davor gewarnt und man hat ja gesehen, Lisa hat es ja super erklärt eben, dass es halt nicht nur über Spielerische geht, sondern zweite Liga wird halt gearbeitet auch. In der ersten Liga logischerweise auch, aber gerade in der zweiten Liga, da musst du dich schon ein bisschen umstellen. Auch die Spielerin. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir noch einige Spielerinnen dabei haben, die auch aus der Oberliga mit uns den Weg gemacht haben. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt auch nur einen Kader haben, der komplett aus der Bundesliga stammt, sondern wir haben ja wirklich noch viele junge Spielerinnen und viele, viele Spielerinnen, die noch nie in der zweiten Liga gespielt haben. Das muss man auch sehen. Aber für mich steht es außer Frage, dass wir aufsteigen möchten, wollen, sollen, wie auch immer.
Also das ist schon die Zielsetzung.
Ja, dann. Meine interne Zielsetzung, ja.
Okay.
Oder unsere internen Zielsetzung.
Weil ich habe es mir tatsächlich so abgespeichert, dass man sagt, okay, nach der Aufstiegssaison wäre natürlich der Durchmarsch ideal, aber wenn man oben mitspielt und am Ende reicht es vielleicht aufgrund 2er, 3er Punkte nicht, dann ist das jetzt immer noch im Plan, im Soll sozusagen. Und ich fand es halt super spannend zu sehen, wie die Frauen direkt wieder mithalten konnten, ganz oben, ja, und auch sofort performen konnten. Klar, am Anfang hatten wir so eine kleine Delle drin, aber ich habe das Gefühl gehabt, gerade nach unserem Gespräch, also das war für mich nochmal so ein Cut, wurde dann die Selbstverständlichkeit immer sichtbarer und man ist irgendwie angekommen in der Liga. Ja. Und dann gab es vielleicht nochmal das Spiel gegen Mainz, wo es kurz mal danach aussah, als ob man Probleme hätte. Aber ich finde, eigentlich haben sie es ab da richtig gut gemacht, ja.
Natürlich kannst du, das eine ist das Ziel und das andere ist ja, du kannst ja so eine Saison auch nicht planen. Also es hätte ja trotzdem sein können, ein Glück ist es nicht so klar. Haruka hat sich ja gleich nach ein paar Spielen bei uns verletzt.
Nach einem guten Einstand, muss man dazu sagen, ja.
In den ersten 5 Spielen 4 Tore erzielt, die kommt jetzt ein Glück Richtung Rückrunde wieder zurück. Ist auch nochmal wichtig für uns. Und trotzdem konnten wir es auffangen, aber wenn du noch 3, 4, 5 Ausfälle hättest, was wir nicht hoffen, dass das noch passiert, dann ist das natürlich nicht so planbar. Dann musst du vielleicht die Planung, da gebe ich dir total recht, das war jetzt nicht das Ziel. Ich habe jetzt, glaube ich, auch für 5 Jahre hier unterschrieben. Und das ist, dass wir in die ersten 3 Jahre hintereinander aufsteigen. Das war jetzt nicht die Planung unbedingt. Aber ich finde, wir haben eine Riesenchance dieses Jahr und wir haben eine Riesenvoraussetzung. Und nächstes Jahr wird das nicht einfacher. Wenn vielleicht Dortmund hochkommt, wenn du wieder 2 starke Absteiger aus der ersten Liga hast, also das kann komplett ein anderes Jahr werden. Und deswegen sehe ich schon einfach die Möglichkeiten jetzt. Klar war das Ziel am Anfang der Saison, wir wollen oben mitspielen und gucken, was dann passiert. Aber für mich war schon, wenn alle gesund bleiben und der Kader so zusammenbleibt und es so läuft wie in der Vorbereitung, so ungefähr in diese Richtung, dann sollte das auch das Ziel sein von Anfang an.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass ihr in der Hinrunde noch gar nicht so oft zu Null gespielt habt. Ja, ist das so ein Thema, dass dann vielleicht in der zweiten Liga die Balance ja schwieriger ist als dann eben in der Regionalliga? Da ist es euch ja gelungen, zum einen viele Tore zu schießen, zum anderen defensiv auch besser zu stehen oder beziehungsweise weniger Gegentore zu bekommen. Ist es dann nochmal schwieriger in der zweiten Liga, da die richtige Balance zu finden? Weil wenn ich das jetzt mit Meppen vergleiche zum Beispiel, ich glaube, die haben 8 Spiele zu 0 gespielt oder so. Das fand ich schon beeindruckend.
Total. Auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, aber auch jetzt nicht nur in diesem Jahr, sondern die letzten Jahre. Also sieht man ja, dass wir auch auf den Positionen jetzt nochmal was gemacht haben, personell, glaube ich, für die zweite Liga. Und trotzdem sind wir mit den Gegentoren allein, wie sie auch entstehen, nicht zufrieden. Auch das wird aufgearbeitet und genau wie du es ansprichst. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wer in den letzten Jahren in der Halbserie so viele Tore gemacht hat in der zweiten Liga.
Ja, das.
Deswegen zeigt es schon unsere offensive Qualität und trotzdem gewinnen wir. Ich glaube, gegen Mainz gewinnen wir 7-1, oder?
Mhm.
Anstatt 7-0. Also, das sind so Sachen, die ärgern mich einfach. Ne?
Also, das bleibt dann hängen. Also, ja, wenn du das Spiel.
Mich ärgert sowas, ja? So ein Gegentor, ja.
Weil, ja, ich meine.
Weil das total unnötig ist dann auch. Ich meine, am Ende kann es ja auch um Tore gehen. Im Moment sieht es ja gut aus, weil wir viele schießen. Aber waren Tore dabei, ich glaube, gegen Viktoria Berlin von Nina Ehegötz, was total verdient auch ist, war für mich der Punkt, war ein tolles Spiel von beiden Seiten und da kannst du dann auch nichts machen. Also das ist also schwer zu verteidigen, dann kannst du davor anfangen, davor hätten wir den Ball nicht da und dahin spielen sollen oder nicht verlieren sollen, wie auch immer. Da kannst du einen Fehler suchen, aber es war im Endeffekt waren es 2 schöne Tore, die Viktoria erzielt hat gegen uns. Aber wir kriegen auch dann mal viele einfache Standardtore oder viele einfache Tore gegen uns oder jetzt wie gegen Bayern, das darf nicht passieren. Dann kriegst du nach dem 1-0 das 1-1 und sofort nach dem 2-1 das 2-2. So kannst du nicht verteidigen, finde ich. Und so wird es auch schwer, dann aufzusteigen, also wenn du so weiterhin verteidigst. Da sehe ich schon eine kleine Schwachstelle bei uns.
Dennoch, wir haben es ja schon gesagt, das hört sich alles so negativ an. Der VfB ist voll im Soll. Erster, es läuft gut, aber das ist auch wichtig, glaube ich, dass man im Erfolg trotzdem dann weiterhin genau hinschaut, wo die Fehler passieren. Denn wer wüsste es besser als der VfB Stuttgart, dass man im Erfolg die größten Fehler macht. Lisa, von dir würde ich noch gerne wissen, du hast ja vorhin schon angeschnitten, ihr seid jetzt deutschlandweit unterwegs, nicht nur in Süddeutschland. Wie hat sich das für dich vielleicht auch organisatorisch nochmal verändert? Dinge, die du vielleicht im Vorfeld nicht so richtig auf dem Schirm hattest, nicht weil du nicht gut informiert bist, sondern weil du es vielleicht noch gar nicht wusstest, was so auf dich zukam. Ist das nochmal von der Qualität ein anderes Level, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt dann auch Spiele mitorganisieren musst, die eben weiter weg stattfinden als Herrenberg?
Ja, da muss man nicht zwingend mit dem Bus hinfahren, das stimmt. Das stimmt. Ja und nein, also wie auch schon vorhin kurz angesprochen, räumt da Tobi, unser Teammanager, extrem viel ab, der sich damit beschäftigt, passende und geeignete Hotels rauszusuchen, die dann in den jeweiligen Orten liegen. Und klar, am Ende spielen wir in Warbein, wir spielen in Potsdam, in Berlin, genau in Meppen. Das sind alles keine Städte, die irgendwie um die Ecke liegen. Das haben wir uns gewünscht, das wollten wir auch so und wir wollen es auch nie wieder anders haben. Aber klar ist es da dann auch manchmal eben eine Überlegung wert. Geht man das eben in einer 10-Stunden Busfahrt am Vortag und am Spieltag selber in der Rückfahrt an? Gibt es andere Möglichkeiten? Gibt es Kombinationslösungen, vielleicht Teile mit dem Zug zu fahren, dann weiterzufahren? Deutsche Bahn ist, wie wir alle wissen, immer super zuverlässig, also schwingt da ein kleines Risiko mit. Es gibt dann individuelle Wünsche der Trainer, wie so ein Spieltagsablauf grundsätzlich ist. Und ich glaube, das sind eben Dinge, mit denen wir uns viel, viel mehr und viel ausführlicher mittlerweile beschäftigen müssen und auch sollten, um einfach da den bestmöglichen Rahmen den Spielerinnen zu geben und sich auch bestmöglich auf das Spiel vorbereiten zu können und aber auch so schnell wie möglich wieder zu regenerieren. Und jetzt gerade in der Rückrunde warten eigentlich nur Übernachtungsfahrten auf uns. Also da ist Ingolstadt noch das Nächste. Mhm. Alles andere ist wirklich mit mindestens 5 bis 6 Stunden Fahrt verbunden. Und ja, das sind einfach alles extrem wichtige Spiele, die wir jetzt auswärts vor allem vor der Brust haben. Und dementsprechend muss es uns das da wert sein, zu überlegen, was da das Beste am jeweiligen Spieltag ist.
Aber das finde ich sehr spannend. Kannst du mal umreißen, wie so eine Auswärtsfahrt für euch aussieht? Also wir spielen ja in der Regel sonntags, 14 Uhr. Wann geht es dann für euch los?
Also in der Regel, wenn es Übernachtungsspiele sind, was es nahezu alle sind mittlerweile in der zweiten Liga, trifft man sich am Samstagvormittag für ein erstes Anschwitzen und noch ein gemeinsames Abschlusstraining hier vor Ort in Stuttgart. Und dann eben je nach Reisemethode, also überwiegend eben mit dem Bus sind wir dann unterwegs. Hatten es jetzt aber auch schon bei den Auswärtsspielen in Meppen und in Wolfsburg so, dass wir mit dem Zug gefahren sind, weil sich das einfach angeboten hat, ohne Zwischenstieg oder Umstieg logischerweise, weil das Risiko ist wirklich zu groß, dass was schief geht. Sind dann ja nahezu 5 bis 7 Stunden unterwegs, gemeinsames Abendessen, in Teilen manchmal noch eine kleine Besprechung oder am nächsten Morgen dann. Obligatorischer Spaziergang. Ich glaube, das ist im Fußball mittlerweile bei allen Usus. Das ist bei uns genauso. Am nächsten Morgen gemeinsames Frühstück, Besprechung, dann nochmal ein kurzes Pre-Match-Meal, wenn es um 14 Uhr dann zum Anpfiff geht und dann die entsprechende Abfahrt zum Spielort und dann im Anschluss eigentlich direkt auch nach Hause. Und da dann tatsächlich auch nahezu immer eigentlich mit dem Bus, weil das dann doch die komfortabelste und einfachste Variante ist. Einfach reinhocken, regenerieren, ein bisschen schlafen vielleicht, runterkommen und auch natürlich schon ein bisschen nachbereiten vom Spiel.
Ja, dafür, dass es ein VfB-Podcast ist, haben wir schon relativ häufig heute den Namen Mainz 05 gehört. Und da müssen wir nochmal hingehen, denn ich muss nochmal kurz hier in die Historie eintauchen. In der ersten Pokalrunde 24-25 hieß es hier zu Hause 1-2 gegen Mainz 05 und fast genau auf den Tag, genau ein Jahr später, hieß es dann in der Qualifikation zum DFB-Pokal 0-2, leider gegen uns. Und wie vermutlich jeder weiß, stand es dann 2 Monate später im Ligaspiel in Mainz nach 31 Minuten 4-0 für die Mainzerin. Deswegen, Lisa, meine Frage, wenn du jetzt das Wort Mainz 05 hörst, was löst das bei dir aus und was löst vielleicht auch bei den Spielerinnen aus?
Also mittlerweile kann man Mainz ja auch bei uns mit positiven Assoziationen belegen. Aufgrund des Highlightspiels kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf. Aber klar ist das jetzt nicht die Historie gegen Mainz 05, die man sich irgendwie erwartet oder erhofft hat. Und trotzdem gehört es auch irgendwie mit dazu und ist sicherlich auch Teil unseres Lernprozesses. Auf jeden Fall sollte das DFB-Pokallos uns wieder zueinander bringen, dann dürfen wir das auf gar keinen Fall ein drittes Mal so angehen.
Zur Wahrheit gehört natürlich auch zur schönen Wahrheit, das Spiel, in dem der VfB nach 31 Minuten mit 0-4 hinten lag, wurde ja 5-4 gewonnen. Und Sascha, wie oft hast du dir das Spiel nochmal angeguckt, ganz ehrlich?
Gar nicht mehr. Die erste Halbzeit hätte ich angucken können. Aber die Tore habe ich mir dann schon mal angeschaut in den Highlights, klar. Wie alle anderen wahrscheinlich auch. War ein toller Tag, glaube ich, für auch, war auch was ganz anderes, glaube ich, als wir hier ans Gelände gekommen sind. Glaube ich, kam wirklich jeder Mitarbeiter, der irgendwie begegnet, hatte ich auf das Spiel angesprochen. Und ja, wie gesagt, Lisa hat es ja vorhin angesprochen, ich auch schon. Ich habe es noch nie erlebt und es war wirklich toll, dass wir es so noch gedreht haben. Es war sehr emotional, es war an meinem Geburtstag sogar. Oh. War nochmal ein schönes Geschenk. In der ersten Halbzeit dachte ich, wollen mich alle ein bisschen ärgern hier. Aber und trotzdem habe ich auch geantwortet, dann, wenn mich jemand beglückwünscht hat zu dem Sieg. Was ja auch total berechtigt ist, nach 5-4 so zurückzukommen, schaffen die wenigsten. Und trotzdem sage ich auch, dass du nicht 0-4 hinlegen darfst dann in Mainz.
Gibt es also eine Erklärung?
Das war auch meine Antwort, muss ich sagen, weil das war schon enttäuschend. Das war verdient, dass wir so weit hinlegen. Und nach dem 0-4 gab es noch eine Riesenchance, die sie an Pfosten machen. Und nach dem 0-5, sage ich, wären wir nicht mehr zurückgekommen. Und entscheidend war dann nochmal das 4-1 kurz vor der Halbzeit. Auch durch ein Eigentor dann von Mainz 0-5, weil es hat so ein bisschen gepasst in die erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war gigantisch, keine Frage, auch was den Willen oder die Mentalität, habe ich ja auch vorhin schon mal angesprochen, angeht. Und es zeigt einfach auch, was für eine Qualität wir dann in der Mannschaft haben, wenn du so nochmal zurückkommst. Und trotzdem haben wir, glaube ich, herausgelernt. Also 0-4 sollten wir, glaube ich, dann auch nicht mehr zurücklegen.
Aber habt ihr eine Erklärung gefunden, wie die Mannschaft wirklich nach 30 Minuten so, ich tue mich immer schwer damit, aber auseinanderbrechen kann? Also sie ist ja nicht auseinandergebrochen, sie hat sich wieder gefangen, aber in der Phase sah es ja schon bitte aus.
Ich glaube, dass das Mainz ist, aber muss man, also wir reden ja jetzt viel über uns immer, man darf ja auch die Gegner nicht vergessen. Ich muss insgesamt mal sagen, dass ich die zweite Liga schon gemacht hat in den letzten Jahren und da wirklich auch gute Spielerinnen dabei sind. Also gerade von Mainz hat mit Chiara Busiane, mit Katz.
Mhm. Ja, stimmt.
Vital Katz. Ja. Eine israelische Nationalspielerin, die super schnell sind. Wie vorhin angesprochen, das machen sie super. Aber in dem Spiel war es auch nicht so, dass sie gekontert haben, sondern die haben uns auch dominiert. Und klar, es gibt, das Spiel wurde analysiert. Darauf will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Es gibt immer Themen, die man hätte besser machen können, ganz klar. Trotzdem aber auch in den 1-gegen-1-Situationen. Also wir kommen jedes Mal zu spät. Tore sind dann auch wirklich zu einfach gefallen, muss man sagen. Aber auch Mainz hat sich in so einen Rausch gespielt, ähnlich wie wir in der zweiten Halbzeit. So, und wir kamen gar nicht in die Zweikämpfe. Und deswegen waren beide Halbzeiten, glaube ich, verdient. Jeweils für die jeweilige Mannschaft, für Mainz natürlich bitter. Wenn du dann 4-0 gegen einer der Favoriten in der Liga führst und verlierst es noch 5-4. Aber ja, war ein toller Tag. Insgesamt dann nach dem Spiel, muss man sagen, war ein schöner Tag.
Weil du beide Halbzeiten angesprochen hast, vielleicht könnt ihr uns mal mitnehmen, was war denn in der Halbzeitpause los? Also wie hat Heiko auf dieses Ergebnis reagiert? Wie war die Stimmung?
Ja, ich glaube, dass die Stimmung jetzt nicht überschwänglich war in der Halbzeit. Aber ich glaube, dass das, wie gesagt, wie ich es jetzt mehrmals angesprochen habe, dass 4-1 wichtig war, dass du nochmal sagen kannst, da kann nochmal was gehen. Die Qualität, die wir haben in der Mannschaft, das war eigentlich war ruhig in der Halbzeit. Wurde jetzt nicht irgendwie rumgeschrien oder so. Sondern es wurde nochmal drauf eingegangen, was wir jetzt besser machen können. Ohne jetzt im Einzelnen drauf einzugehen. Und ich glaube, dann haben sich alle gefangen, dann fiel ja auch das 4-2, glaube ich. Ich glaube, das war extrem wichtig. Und dann habe ich auch schon dran geglaubt, dass wir unentschieden spielen auf alle Fälle. Und am 4-3 war ich mir sicher, dass es gewinnt jetzt.
Ja.
Weil du einfach von der Körpersprache schon nach dem 4-1 gemerkt hast, jetzt fangen sie doch nochmal an zu überlegen, so vor der Halbzeit. Und am 4-2, 4-3, dann hast du schon gemerkt, dass wir jetzt in so einem Flow spielen. Und eins dann schon immer weniger getan hat und immer weniger reinkam und sehr mit sich gehadert hat, die Köpfe runterging. Und es gibt ja so Spiele, wo du weißt, dass es einfach in der Luft liegt jetzt. Und ja, na, ich habe fest daran geglaubt, muss ich sagen. Dann,
also obwohl ich ja zwei Aufstiege miterlebt habe, war das für mich der VfB-Frauen-Moment schlechthin. Also ich bin noch nie so eskaliert vor dem Fernseher wie bei diesem Spiel und bei diesem Tor. Das war wirklich fantastisch. Ich saß in Berlin auf der Couch, habe das Spiel live verfolgt, bin in der ersten Halbzeit wahnsinnig geworden. Ich habe mich noch nie über die VfB-Frauen so geärgert wie in dieser ersten Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit dieser Abschluss, also das kenne ich halt sonst wirklich nur von diesen ganz, ganz großen Spielen, die der VfB halt schon hatte. Köln zum Beispiel, ja, wo du halt wirklich nicht mehr, ich habe nicht damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das unterscheidet uns beide dann natürlich, dass du da ein besseres Auge drauf hast. Ich litt vor dem Fernseher, weil man hat schon gemerkt, die drücken, aber der Ball wollte halt dann nicht final über die Linie, bis dann Rosa das Ding auspackt und uns alle erlöst hat.
Lisa, du warst ja selbst auch aktiv. Was mich interessieren würde, wenn man nach 0-4, 5-4 ein Spiel gewinnt, nimmt man da mehr mit als nur die drei Punkte? Also macht das was im Kopf, dass man weiß für den Rest der Saison, egal wie wir hinten liegen, wir können das immer noch drehen?
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, die Mannschaft insgesamt weiß ja auch, dass sie extrem gut aufgestellt ist, dass wir auf allen Positionen nicht nur einfach, sondern auch doppelt gut besetzt sind. Aber wenn du dann aus einem 0-4 mit 5-4 nach Hause fährst, da war es jetzt schade, dass Mainz so nah ist. Ich glaube, da wäre eine längere Busfahrt wirklich cool gewesen, um das Ganze zu zelebrieren. Aber ja, also das lässt dich schon an dem Tag, glaube ich, unbesiegbar fühlen. Und das war dann schon, glaube ich, was auch nochmal so ein bisschen die Mannschaft enger zusammengebracht hat, wo man wirklich den Anschein hatte, ja, uns kann eigentlich keiner so richtig was, und ich finde auch, dass das mit so einer Initialzündung war für wirklich extrem gute Wochen dann in der Folge, und man auch da wieder gesehen hat, die Spielerinnen, die von der Bank gekommen sind, unter anderem dann natürlich auch Rosa mit dem Lucky Punch am Ende, die können schon auch nochmal den Unterschied machen, und ich glaube, das war extrem wichtig, nicht nur für die ersten Elf, sondern für den gesamten Kader zu sehen, was wir eigentlich imstande sind zu leisten.
Jetzt war das letzte Spiel gegen Mainz ein ganz besonderes, und das nächste Spiel gegen Mainz wird auch ein ganz besonderes, denn es findet in der MHP-Arena statt. Und Lisa, was bedeutet denn dieses Spiel für die Frauenfußballabteilung, für den Verein und auch für dich persönlich? Wir haben ja schon im Intro gesagt, du begleitest ja den Frauenfußball im VfB seit Stunde Null. Ist das jetzt so die Erfüllung deines Traums, wenn die Mädels da drüben kicken?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist für den Club, für die Region, für den VfB am Rande, ja, vielleicht auch für mich persönlich, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern für alle, die es hier mit dem VfB halten und was für Frauenfußball übrig haben, ist das, glaube ich, das Allergrößte, was der Club hätte möglich machen können. Und es ist was ganz Besonderes. Es ist nicht nur das erste Mal, sondern eben auch schon in der zweiten Liga. Also viele Clubs haben das ja dann erst, in Anführungszeichen, ihren Mannschaften in der ersten Bundesliga mal ermöglicht. Wir haben jetzt die Chance, das hier schon in der zweiten Liga einmal testen zu dürfen. Und ja, es ist Riesenvorfreude. Also man hat das auch gesehen, als wir das der Mannschaft verkünden durften. Da waren ganz viele offene Münder, große Augen, extrem große, glaube ich, Ticketlisten, die bei den Familien der Spielerinnen schon eingegangen sind. Also es ist was ganz Besonderes, und es wird ein historischer Moment für den Club und auch für jede Spielerin, die da das Trikot tragen darf, was ganz Besonderes sein.
Und die Entscheidung, das gegen Mainz zu machen, das Spiel, hat das rein logistische Gründe? Hat das 5-4 mit reingespielt? Sind sie zwei Pokalniederlagen? Oder warum ist es Mainz?
Nee, tatsächlich haben wir uns für Mainz schon vor dem 5-4 entschieden. Mit dem 5-4 haben wir dann nur gedacht, komm, dann kommen vielleicht ein paar mehr Zuschauer. Nee, Spaß beiseite. Das war in der Tat schon vorher festgelegt. Er hatte unterschiedliche Gründe. Wir haben uns natürlich auch mit dem DFB und auch mit möglichen Gegnern auseinandergesetzt, haben uns dann für Mainz dahingehend entschieden, weil wir die Hoffnung haben, dass unsere Lizenzmannschaft bis zu dem damaligen Zeitpunkt dann noch in der Europa League aktiv ist und somit höchstwahrscheinlich eine Sonntagsansetzung bekommt, sodass wir samstags unser Heimspiel austragen können. Hatten dann auch nochmal geschaut, welche Gegner für die Lizenzmannschaft an dem Wochenende in Frage kommen würden, weil wir natürlich dem VfB-Fan beide Spiele ermöglichen möchten und nicht auf ja, eine Entscheidung für eine Partie bei den Fans eben uns verlassen möchten. Das ist jetzt an dem Wochenende eben mit der Lizenzmannschaft in Augsburg. Mainz ist sicherlich eine Distanz, die man auf sich nehmen kann, auch als Mainzer Fan. Das war natürlich auch nochmal ein Baustein. Dann ist eine der wichtigen Zielgruppen das Thema Familie mit Kindern. Dementsprechend wäre jetzt auch bei den aktuellen Temperaturen sicherlich da auch nicht so viel Anklang dann gefunden, da mit Haus und Hof ins Stadion zu gehen. Das haben wir uns dann Mitte März auch schon ein bisschen ein besseres Wetter erhofft. Und natürlich schon auch irgendwo eine sportliche Relevanz. Also zum einen ist die Saison dann schon so weit fortgeschritten, dass man eventuell vielleicht schon in irgendeiner Weise eine kleine Vorentscheidung bekommt oder zumindest das Ergebnis sehr relevant auf den Saisonausgang sein wird. Und die Mainzer insgesamt einfach eine super attraktive Mannschaft haben, eine gute Fanbase haben, die sie hoffentlich auch mitbringen. Also die Gemengelage aus all diesen Themen haben dann dazu geführt, dass es Mainz wurde und vielleicht auch so ein ganz, ganz kleines bisschen das Thema Wiedergutmachung im großen Stadion, bisschen was zurückzuzahlen.
Sascha, ich weiß, Michael Reschke hat immer Bilder und Videos von der Karawane Cannstatt und von der Cannstatter Kurve gezeigt, um potenzielle Neuzugänge vielleicht davon zu überzeugen, zum VfB zu wechseln. Ist das auch für dich quasi so ein Pfund, mit dem du wuchern kannst, wenn jetzt die VfB-Frauen im großen Stadion spielen, weil man vielleicht schon so im Hinterkopf hat, das ist nicht das letzte Mal gewesen?
Ja, da bin ich ziemlich sicher, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Aber ich glaube, die ersten Gespräche, die ich hier auch hatte beim VfB, da sagte, glaube ich, Alex Werle auch, dass das auch das Ziel mal ist, da zu spielen. Ist natürlich toll, dass wir das jetzt in der zweiten Liga schon machen dürfen, dass es uns ermöglicht wird, weil es, glaube ich, jetzt auch nicht so viele Vereine gibt, die es bereits schon mal in der zweiten Liga so eine Highlight-Spiele organisiert haben. Und Union hat, glaube ich, die spielen ja grundsätzlich immer in ihrem Stadion 20.100 Zuschauer gehabt im Aufstiegsspiel letztes Jahr. Und da würden wir gerne dran vorbeiziehen, auch klar. Was Lisa schon angesprochen hat, ich glaube, Lisa, die aus der Umgebung kommt und für alle Spielerinnen, ich glaube, wir haben 15 Spielerinnen, die direkt von hier sind, beziehungsweise aus der näheren Umgebung kommen, ist es, glaube ich, für mich logischerweise auch was ganz, ganz Tolles. Ich glaube, für die, die als Kind hier aufgewachsen sind, von dem Stadion geträumt haben und das ist ein Top-Stadion, da drin zu spielen und die früher vielleicht immer dann die Männer angefeuert haben und ja auch heute noch, also unsere Mannschaft ist ja regelmäßig bei den Männerspielen, ist es natürlich was ganz Besonderes, da unten auf dem Rasen zu stehen. Also wie gesagt, und für mich natürlich, wie gesagt, dass es uns in der zweiten Liga möglich wird, ich freue mich total auf dieses Spiel. Es ist was Tolles, ein weiterer Meilenstein, wenn man einfach sieht, wie gesagt, dass wir hier, Lisa, ein bisschen eher, ein Jahr früher als ich, aber vor 2,5 Jahren hier angefangen haben. Und jetzt in der zweiten Liga, dass wir auf diesem Tabellenplatz stehen, wo wir herkommen und jetzt in der großen Arena spielen dürfen, ist schon was ganz Besonderes, muss man sagen. Und auf deine Frage nochmal zurückzukommen, es gibt ja mittlerweile schon viele Bundesligisten, die das immer wieder machen und es wird ja super angenommen mittlerweile, was die Zuschauerzahlen angeht. Aber das ist natürlich für jede Spielerin, auch wenn sie es schon mal erlebt hat, in so einem Stadion zu spielen und nicht jeder hat so ein tolles Stadion, muss man sagen. Ist es natürlich ja auf alle Fälle was Schönes. Weil du siehst halt auch die Ambition des Vereins. Also die Spielerinnen, die neu zu uns kommen, denen geht es viel darum, wie geht denn die Entwicklung weiter? Was ist denn die Infrastruktur? Was passiert dann, was die Personalien angehen? Also auch um nicht nur die Spielerinnen, sondern was passiert dann im Staff? Also sie wollen einfach professionell arbeiten, die wollen Feedback haben, ob das vom Trainer ist, ob das vom Videoanalyst ist, die wollen ihre Szenen sehen, die wollen das Spiel nachbereitet haben. Da geht es nicht immer nur um irgendwelche finanziellen Mittel, sondern denen geht es ganz viel darum, dass sie sich irgendwo wohlfühlen und dass sie gut und erfolgreich Fußball spielen können.
Professionalität am Ende. Ja,
ja, genau.
Ja.
Genau.
Lisa, du bist ja für Organisation zuständig. Wie groß ist denn der organisatorische Aufwand für das Spiel für euch jetzt? Könnt ihr euch komplett auf euch konzentrieren und sagen, der Stadion, den Stadionverantwortlichen sagen, wann ihr spielen wollt? Oder wahrscheinlich nicht. Also was hängt denn da organisatorisch noch dran? Und wie weit sind denn die Vorbereitungen? Weil so lang ist es ja gar nicht mehr bis dahin.
Ja, tatsächlich. Also ist schon ein enormer Aufwand, aber für die Gesamtorganisation. Also das wäre jetzt vermessen zu sagen, das ist nur bei uns auf dem Tisch jetzt irgendwie mehr geworden, sondern wir haben extrem viele Kollegen, die an diesem Projekt oder an diesem Highlight-Spiel mitwirken und ohne die würde es auch nicht funktionieren. Und man merkt auch da, und es ist echt super schön zu sehen, grundsätzlich schreit ja nicht jeder Hurra, wenn er nochmal ein Projekt auf den Tisch bekommt, aber darauf hat irgendwie jeder Bock. Also man hat eine extrem hohe Eigenmotivation bei den Kollegen gesehen, die sind alle immer drauf und dran, bringen gute Ideen mit ein. Also wir haben regelmäßige Showfix in großer Runde mit den jeweiligen kleinen Abteilungen und Fachbereichen, um die einzelnen Themen dann nochmal voranzutreiben. Also da steckt extrem viel dahinter, weil es natürlich nicht so ist, wir schließen jetzt einfach mal die Arena auf und los geht's, sondern weil natürlich sind viele Abläufe gelernt von den Spielen der Profis, aber viele Dinge sind eben genau auch so nicht umsetzbar. und andere Dinge sind umsetzbar, die vielleicht bei Spielen der Lizenzmannschaft undenkbar wären. Und genau so wollen wir auch rangehen. Wir wollen auch mal einen neuen Ansatz wählen. Wir wollen auch andere und neue Ideen vielleicht mal positionieren und auch mal ausprobieren. Also wir sind natürlich jetzt noch nicht in den absoluten Details in jeglicher Hinsicht, aber natürlich versuchen wir ein bisschen mehr als 90 Minuten Fußball an dem Tag anzubieten. Und ich glaube, das brauchen wir auch. Vor allem, wenn unsere Zielgruppe in erster Linie Familien mit Kindern sind, dann bin ich mir sicher, dass alle Kinder, die unter 7 oder 8 sind, nicht 90 Minuten still auf dem Platz sitzen und diesem Fußballspiel sich hingeben. Da müssen wir ein bisschen mehr, glaube ich, anbieten, um zum einen den Eltern ermöglichen zu können, das Spiel zu verfolgen, aber auch das Kind irgendwie vielleicht zufriedenzustellen und auch den Kids Frauenfußball näher zu bringen. Näher zu bringen, was bedeutet das, was ist da vielleicht anders? Es ist nicht super langweilig, aber es ist vielleicht auch nicht super spektakulär. Und das einfach mit gewissen Begleitaktionen einfach dafür Werbung zu machen. In erster Linie geht es darum, Aufmerksamkeit zu generieren, Begeisterung zu schaffen, mit Spieltagscamps, die wir jetzt rund um den Tag mit der Fußballschule gemeinsam organisieren, um einfach jungen Mädels auch da wieder den Anknüpfungspunkt entweder selber auszuprobieren, auch selber die Möglichkeit zu geben, beim VfB mal vorspielen zu dürfen. Ja, die ein oder andere Event-Idee gibt es sicherlich noch in der Tasche. Da können wir und wollen wir auch noch nicht alles verraten, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz toller VfB-Tag.
Das haben wir schon gehört, Erwartung Zuschauerzahl mehr als bei Union Berlin. Gibt es irgendeine Zahl in euren internen Meetings, wo ihr sagt, das ist so das, was wir uns erhoffen, erwünschen? Oder gibt es irgendwelche Prognosen, wie viele Zuschauer wir erwarten können? Und wie wird es denn stimmungsmäßig aussehen, jetzt ganz konkret? Also welche Tribünen werden denn quasi zuerst besetzt und von den Frauenfans dann belegt?
Ja, also nach innen gerichtet haben wir schon ganz klar dieses Union-Ziel ausgerufen. Zum einen hat das natürlich eine Wirkung und wir wollen so viele Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion bekommen wie nur möglich, aber gleichzeitig muss es sich auch wirtschaftlich in irgendeiner Weise rechnen. Also das darf man nicht vernachlässigen. Wir haben ein super schönes Stadion, aber auch ein sehr großes Stadion. Und wenn da am Ende natürlich 5000 Leute drin sitzen, dann ist das wirtschaftlich eher ungut. Und auch da wollen wir natürlich nicht dem Club zu Lasten ein Highlightspiel ausrichten, das dann am Ende dicke rote Zahlen schreibt. Also deshalb hat das natürlich auch nochmal einen anderen Anspruch, auch aus wirtschaftlicher Hinsicht, dass wir mit dem Union-Rekord liebäugeln, den gerne knacken und alles, was drüber hinausgeht, das sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Aber in die Größenordnung sollte es gehen und glaube ich, ist auch total realistisch und machbar. Wir haben genug Vorlaufzeit, zum einen das ordentlich zu organisieren, uns auch wichtige Vereine, Institutionen, Einrichtungen und auch sonstige Fans eben dafür zu begeistern, sich das Spiel anzugucken. Und deshalb bin ich da eigentlich guten Mutes, dass wir das auch bis März hinbekommen, da so viele Zuschauer reinzubekommen, wie wir irgendwie möchten. Und auf die zweite Frage geantwortet, wir werden das so ein bisschen nachgelagert, immer wieder Blöcke und Bereiche öffnen, starten mit der Haupt- und der Gegentribüne und der Cannstatter Kurve. Da sind einzelne Blöcke ausgewiesen, die man belegen kann. Dementsprechend eben erstmal die besten Sitzplätze, die im Stadion verfügbar sind, dass wir die erstmal den Zuschauern zugänglich machen, aber eben auch ein Angebot in der Cannstatter Kurve für die tatsächlichen Hardcore-Fans, die dann auch gerne da uns zujubeln dürfen und in der Kurve stehen. Gibt auch ausgewiesene Fanblöcke, es gibt auch ausgewiesene Fanblöcke für die Mainzer. So wird es, glaube ich, eine ganz runde Sache.
Das finde ich nur interessant. Wie läuft das kommunikativ mit Mainz ab? Also läuft in Mainz vielleicht da gerade auch eine Mobilisierung, um möglichst viele Auswärtsfans nach Stuttgart zu bringen? Also da wird es ja auch einen Austausch geben, denke ich mal.
Genau, also wir haben eigentlich schon, bevor wir auch kommuniziert haben, dass es das Mainz-Spiel wird, mit den Mainzern darüber gesprochen. Die haben sich auch riesig gefreut. Auch für die ist es natürlich eine tolle Geschichte. Die lauern natürlich schon wieder auf den nächsten Sieg gegen uns. Da wird nichts draus, das haben wir ihnen gleich deutlich gemacht. Aber die freuen sich total, sind auch kommunikativ immer wieder mit eingebunden, haben auch bei dem Kickoff der Kommunikation mitgewirkt und versuchen das jetzt auch immer wieder in ihren Kreisen mit zu liefern und ihre Fans da zu mobilisieren. Also das ist eigentlich ein total guter und wertschätzender Austausch. Zusätzlich haben wir, das haben wir tatsächlich nicht bedacht damals in der Planungsphase, aber hat sich jetzt natürlich kurz nach eingehender Prüfung so ein bisschen ja auch nochmal rauskristallisiert, dass der Ausrüster von Mainz 05 auch Jaco ist, ähnlich wie bei uns in Stuttgart. Und das wahrscheinlich auch nochmal die ein oder andere schöne Geschichte dann vielleicht für Jaco und für uns beide Teams bietet.
Jetzt mal abseits vom Spiel, vom Highlightspiel gegen Mainz, wie entwickelt sich denn die Fanbindung und die Fannachfrage generell? Zuschauerzahlen, OFCs gibt es mittlerweile ja auch nicht nur einen, Trikotverkäufe, man sieht immer mehr Frauentrikots halt in der Stadt rumlaufen, da gibt es schon einen Boom, oder?
Ja, voll. Also muss man schon sagen, das ist auch recht extrem, wie sich das entwickelt. Aber man muss sagen, das war auch in der Regionalliga schon extrem gut. Also wir hatten da schon mit weitem Abstand vor allen anderen Clubs die durchschnittlich höchste Zuschaueranzahl. Sind auch jetzt in der zweiten Liga da wieder mit vorne dabei. Also im Schnitt sind jetzt rund 1000 Zuschauer immer wieder bei den Spielen da, hatten auch schon weitaus mehr. Also das ist schon wirklich sehr, sehr erfreulich. Auch da sieht man immer wieder die gleichen Gesichter, was sich für so eine kleine Fanbase ja irgendwo auch spricht, was total schön ist. Aber wir haben auch immer wieder Leute da, die zum ersten Mal kommen und dann aber nicht zum letzten Mal. Also die wirklich sich auch neu dafür begeistern können, die kommen immer wieder. Wir haben ganz viele Eltern mit Kinderfamilien, wir haben andere Mannschaften oder Teams da, die sich das angucken und da total Spaß dran finden. Also das ist wirklich sehr, sehr schön, wie sich das entwickelt, und das war auch ja eigentlich das, wo wir uns am wenigsten Sorgen drüber gemacht haben, als wir damals überlegt hatten, funktioniert das mit Frauenfußball in Stuttgart? Weil da war eigentlich von Anfang an klar, dass es eine sehr, sehr große Nachfrage danach gibt und auch eine große Begeisterung hier in der Region. Und haben jetzt auch mit einer weiteren Kollegin aus der Fanbetreuung eben nochmal eine Personalie dazu bekommen, die auch genau an diesem Puls der Zeit irgendwo auch mitarbeitet, die auch ein paar Fan-Themen mal mit aufnimmt, die auch Ideen und Konzepte ausarbeitet, wie wir da vielleicht noch näher zusammenkommen, wie wir die Fans noch ein bisschen mehr an die Mannschaft ranbringen. Und umgekehrt, jetzt an Weihnachten hatten wir eine schöne Aktion auch mit den Lizenzspielern zusammen, dass die Mädels da eben Besuche abgestattet haben. Also ich glaube, da gibt es noch viele Ideen und viele Bestrebungen, das Ganze noch ein bisschen besser zusammenzubringen.
Und mit mehr Popularität wird es dann aber wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Arbeit. Im Flur stapeln sich Autogrammkarten von den Profis, aber sowas wird dann bei euch dann auch nach und nach immer mehr werden, denke ich.
Ja, absolut. Also auch da ist die Nachfrage total groß mittlerweile. Die Autogrammkarten, die gehen tatsächlich auch weg wie warme Semmeln mittlerweile. Das ist wirklich sehr, sehr erfreulich. Also ich glaube, natürlich bedingt es auch immer der sportliche Erfolg. Das ist unabdingbar. Aber ich glaube, wir sind da in allen Punkten wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg.
Was mich nur interessieren würde, wie ist denn grundsätzlich so der Zuspruch von der Lizenzspielerabteilung? Sind mal Spieler vor Ort, wenn ihr Heimspieler habt? Gibt es vielleicht jetzt sogar auch einen Austausch mit Hinblick auf dieses große Spiel, dass es da vielleicht mehr Interesse gibt? Wobei man ja davon ausgehen muss, dass die am Sonntag in Augsburg spielen, und dann wird es wahrscheinlich auch problematisch, dem Spiel irgendwie beizuwohnen, außer man ist verletzt und kann deshalb nicht mitreisen nach Augsburg.
Ja, also es gibt natürlich schon immer wieder Austausche, zum einen natürlich auf Direktoren- und Vorstandsebene, die Sascha vor allem auf sportlicher Ebene hat. Wir auch rein organisatorisch sind natürlich auch da mit den Kollegen immer wieder im Austausch, können uns da auch den einen oder anderen Tipp immer wieder einholen. Da sind alle total offen und immer hilfsbereit. Bei den Spielen selber würde ich den Jungs da gar keinen Vorwurf machen, dass da wenig bis keine Zeit bleibt, vorbeizugucken. Wenn, vor allem in den englischen Wochen, glaube ich, ist das Pensum extrem hoch. Da kann man nicht verlangen, dass dann sonntags auch noch bei uns vorbeigeguckt wird. Aber wir haben regelmäßig Teile des Vorstands da. Die Präsidiumsmitglieder und der Präsident sind sehr häufig da, aber auch mit in Mainz zum Beispiel ja mit dabei. Christian Gentner war schon häufiger da, Malik Fatih. Also man sieht schon, dass Interesse da ist. Dass sich da die Kollegen auch Spiele dann teilweise vor Ort angucken.
Gut, du hast gerade gesagt, und da kommt jetzt Sascha wieder mit ins Spiel, es gibt dann immer mal wieder einen Austausch mit Vorstandskollegen. Könnt mir vorstellen, dass du vielleicht auch mal nachgefragt hast bei Fabian Wohlgemuth, wie seine Transferperiode jetzt aussieht. Gibt es ja immer viel zu berichten, zumindest bei den Männern. Bei den Frauen gibt es da noch nicht so ein, ich mal sagen, Business drumherum, medial. Dennoch ist natürlich für mich interessant, wie sieht denn jetzt dein Transferfenster aus, dein Wintertransferfenster, mit Hinblick auf das, was jetzt noch ansteht für eure Mannschaft?
Ähnlich wie bei den Profis. Also genau der.
Bitte? Ruhig.
Ja. Relativ ruhig.
Ja.
Wenn was passiert, werdet ihr es erfahren. Als erstes ruft dich an.
Natürlich. Nee. Aber gibt es eine Position oder gibt es Plansteine? Du musst jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber gibt es grundsätzlich, sag ich mal, wie man so schön sagt, Need auf irgendeiner Position in irgendeinem Bereich, wo du dich gerade umschaust? Oder geht es da einfach nur um Opportunismus? Wenn sich was Gutes ergibt, dann schlage
genau,
ich zu.
Genau, erstmal das und habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, wenn was Sinn macht für uns, eine Personale, die jetzt im Winter möglich ist, die wir vielleicht im Sommer eh gerne machen würden oder die vielleicht jetzt für die aktuelle Situation auch nochmal hilft, um das nochmal zu untermauern, als Vorgriff. Aber es ist nicht, wir sind total zufrieden mit dem Kader und da bleibe ich nach wie vor dabei. Wir haben jetzt ein paar Verletzungen, muss man halt sagen. Haruka und Anja Selensky kommen ja aber jetzt auch zurück, was die Offensive betrifft, beziehungsweise das Mittelfeld. Es ist nicht ausgeschlossen, dass was passiert, aber es ist auch nicht, es kann auch sein, dass gar nichts passiert. Also nicht mit aller Macht. Also es wird so viel angeboten, also nicht in dem Maße wie bei den Profis. Aber ich glaube, ich kriege jetzt jeden Tag kommen Spielerinnen rein, wirklich aus ganz Europa. Eine Berateranzahl hat sich dann auch, was den Club hier angeht, nochmal verdoppelt. Gerade in den letzten Monaten und das sind vorwiegend alles Berater aus dem Ausland. Die im Inland, den hast du eigentlich einen täglichen oder wöchentlichen Austausch fast. Aber natürlich, das ist insgesamt ein Markt geworden, auch für viele große Berateragenturen, die vielleicht vorher auch nur bei den Männern mit im Spiel waren, die jetzt sagen, da sehe ich doch Potenzial bei den Frauen. Die drängen natürlich auch auf den Markt. Aber ich glaube, 80-90% der Spielerinnen, die angeboten werden, die werden angeschaut. Aber unsere Mannschaft ist nicht so, dass du sagst, wir nehmen jetzt Spielerin XY dazu und die verstärkt uns nochmal. Also es muss schon eine absolute Verstärkung sein insgesamt oder eine Position sein, wo wir sagen, wenn da jetzt nochmal was passiert in den nächsten Wochen, haben wir schon vielleicht ein Problem. Deswegen kann es auch nicht sein.
Also es gibt Anfragen von Beratern, die Spielerinnen gerne beim VfB platzieren würden. Wie ist es denn eigentlich andersrum? Sind denn die Anfragen von anderen Clubs auch gestiegen, die unsere Spielerinnen gerne bei sich sehen würden?
Ich habe keine Anfrage bekommen bisher.
Okay.
Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass die ein oder andere, und das spricht ja dann auch gerade für die jüngeren Spielerinnen, glaube ich, irgendwann, die in der Entwicklung sind, dass da nochmal aufgehorcht wird. Aber das ist ja auch gut so. Wir sind daran interessiert, unsere jungen Spielerinnen langfristig zu binden. Wenn eine Spielerin sagt, sie hat was anderes dann vor, dann können wir es auch nicht verhindern. Und wenn irgendwann Barcelona anruft und will die Spielerin Y, dann ist es ja irgendwann auch eine tolle Geschichte für die Spielerin. Ich bin da ziemlich relaxed, sondern ich will den Spielerinnen eigentlich den Weg aufzeigen, den sie mit dem VfB gehen können, aus der zweiten Liga in die erste Liga. Oder bereits dann auch, sollten wir es schaffen, in der ersten Liga beim tollen Club zu spielen, glaube ich, der eine Riesenwirkung hat, der einfach lebt. Ein emotionaler Club, glaube ich, wo es toll ist, was mitzugestalten. Ein Club, den es erst, also die Abteilung, die gibt es erst seit 3 Jahren. Ich glaube, dass wir da stehen, Lisa hat es vorhin auch schon mal angesprochen, das ist ein Wahnsinn, habe ich noch nie erlebt, solange ich im Frauenfußball bin, seit 15 Jahren, dass ein Verein sich so schnell entwickelt von der Oberliga. Vielleicht schaffen wir es in der Bundesliga, wäre einmalig wahrscheinlich. Und da einfach was mitzugestalten. Wenn eine Spielerin was anderes vorhat, habe ich da auch Verständnis für, aber wir sind schon sehr ehrgeizig und daran interessiert, dann auch die Besten zu halten. Und was immer für uns ein Thema sein wird, sind, glaube ich, die Talente aus unserer Umgebung, weil das habe ich selbst, als ich hier nicht für diesen Verein gearbeitet habe, immer wieder mitbekommen, dass hier große Talente sind und die mussten halt woanders hin. Hier gab es kein VfB Stuttgart, dann gab es mal Sindelfing. Die sind dann nach Freiburg, Hoffenheim, Bayern München, so die 3 Clubs. Und da wollen wir doch in Zukunft daran arbeiten, dass sie dann für uns spielen.
Ist das jetzt auch ein ähnlich schwieriges Fenster wie im Profifußball, dass man sagt, okay, im Winter ist es schwerer, Soforthilfen zu verpflichten und sich überhaupt dann wirklich qualitativ nochmal zu verbessern? Und ist es dann vielleicht sogar eher immer mit Hinblick auf die nächste Saison sinnvoll, wenn man sich jetzt noch Spielerinnen dazu holt?
Ja, ich glaube, das haben wir jetzt immer so gemacht. Mhm. Also ich glaube, das sieht man ja so ein bisschen in der Kaderstruktur. Jetzt haben wir auch immer mal wieder einen Umbruch gehabt. Und Ich glaube, so wie wir den Kader jetzt in den letzten Jahren zusammengestellt haben, war es dann doch schon immer so. Und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, dass der Druck ziemlich groß ist, weil man konnte ja in der Oberliga, wenn du dann Jana Beuschen hast, Mandy Isler, gar nicht vom Oberligakader sprechen. Genauso konnte man letztes Jahr mit Leonie Meyer zum Beispiel, die auch noch dazu gerutscht ist, nur als Beispiel, nicht von einem Regionalligakader sprechen. Und man kann auch dieses Jahr nicht, wenn man sich so die unsere Vorbereitung anschaut, auch nicht vom reinen Zweitligakader sprechen. Und natürlich, und trotzdem, habe ich ja auch vorhin gesagt, haben wir trotzdem noch viele, viele Spielerinnen, für die es auch neu ist. Genau.
Sebastian, du hast die Ehre, jetzt den Ausblick zu liefern.
Genau, wir wollen noch über die Rückrunde sprechen und bevor wir Sascha zu den sportlichen Fokuspunkten befragen, Lisa, würde es mich interessieren, wir hatten eben schon über Lizenzierungsverfahren gesprochen, da kommt auf dich ja auch mit Hinblick auf die potenzielle erste Liga wahrscheinlich einiges zu, aber musst du dann auch, müsst ihr da auch zweigleisig planen, was das Ganze angeht?
Ja, definitiv. Aber das haben wir schon die letzten 3 Jahre gemacht. Von dem her ist das nichts Neues.
Stimmt, ihr kennt's ja.
Also da sind wir mittlerweile erprobt, aber klar ist nochmal ein ganz anderes Niveau und eine ganz andere Aufgabe jetzt für die zweite und dann eben auch für die erste Bundesliga zu planen. Ist dann schon auch nochmal ein Sprung. Also grundsätzlich jetzt aus der Regionalliga heraus war es schon echt eine Aufgabe, zum ersten Mal sich überhaupt mit dieser Thematik Lizenzierung zu beschäftigen. Aber der Sprung von der zweiten in die erste Liga ist dann schon nochmal gewaltig. Also das sind ganz andere Anforderungen, die wir zu erfüllen haben und dementsprechend werden die ersten 3 Monate des Jahres auf jeden Fall intensiv.
Sascha, wenn es jetzt am 1. Februar weitergeht in die Rückrunde, klar, das Team muss fit sein, aber habt ihr auch am Ende des letzten Jahres irgendwelche Baustellen ausgemacht, wo man sportliches einen Fokus drauflegen muss? Wir hatten Defensive schon mal kurz angesprochen. Ist das vielleicht so ein Thema, wo man jetzt in der Vorbereitung besonders Wert drauf legt?
Gut, das ist dann Trainersache. Aber
du bist ja nah dran.
Schiebt das ein Thema, genau. Schiebt das ein bisschen weiter. Aber das wollte ich auch nochmal vorhin sagen. Es kam jetzt so raus, als hätten wir nur die Gegentore bekommen und die Abwehr wäre daran schuld. Also, so soll es gar nicht sein, sondern es geht ums, hatten wir vorhin auch das Thema, dass du in jeder Phase des Spiels, glaube ich, aktiv arbeiten musst und das fängt doch schon vorne an. Und das hört auch nicht damit auf, wenn ich einen Ball verliere und bleib stehen. Das sind so Kleinigkeiten und dann habe ich hinten schon ein Problem. Also auch da muss jeder Spielerin, glaube ich, bewusst sein, wenn sie 100% abruft in beide Richtungen, nicht nur offensiv und ihr komplettes Potenzial auch und alles daran setzt, glaube ich, auch zu arbeiten. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtig, glaube ich, für uns, weil wir spielerisch, wenn wir, glaube ich, einen Lauf haben, ist es schwer, uns zu stoppen. Aber ich glaube, dass wir gut daran tun, auch in der Defensive ein bisschen mehr daran zu denken, was kann ich dazu beitragen. Und das fängt schon weiter vorne an, das endet nicht da hinten. Und ich glaube, das sollten wir abstellen, sollten da kompakter sein. Das ist Mainz, muss ich sagen, ein gutes Beispiel, weil sie wieder eine andere Struktur haben und sagen, okay, wir legen Wert aufs Umschaltspiel oder mappen jetzt auch so, obwohl sie gegen uns hochverdient gewonnen haben, muss ich sagen. Das ist auch wirklich einen guten Fußball gespielt, aber sagen, okay, wir wollen zu Null spielen. Und wir sollten, glaube ich, die Balance hinkriegen zwischen unserer guten Offensive und einem guten Defensivspiel.
Da habt ihr in der Hinrunde ein einziges Spiel verloren, teilweise Spiele mit 7-1 gewonnen. Trotzdem sind es ja nur 2 Punkte Vorsprung auf dem Nicht-Aufstiegsplatz. Und du hast gesagt, du bist überzeugt davon. Die VfB-Frauen steigen auf, sind wir, glaube ich, alle. Aber glaubst du, dass es bis zum Ende so knapp bleibt? Oder sind da manche Mannschaften, die vielleicht gerade ein bisschen überperformen?
Nee, ich glaube, dass Sand sehr konstant ist. Weil ich war ja selber 2,5 Jahre in Sand als Trainer und glaube, dass das keiner fährt gerne nach Sand. Einfach, es ist so, da sind, die Zuschauer sind immer noch die gleichen. Zu meiner Zeit kannst du eben per Handschlag begrüßen, aber total euphorisch. Der Platz ist viel, viel besser geworden als zu meiner Zeit, aber es ist nicht angenehm, in Sand zu spielen. Es hat so was, wir haben auch eine gute Atmosphäre da und gute Stabilität auch, also keine ganz junge Mannschaft. Meppen total anders, glaube ich. Fand ich auch sehr beeindruckend, war sehr enttäuscht in Meppen, muss ich sagen. Es war so mit der enttäuschende Moment in der Saison. Mit der ersten Halbzeit in Mainz vielleicht. Aber wir haben auch hochverdient gewonnen gegen uns, fand ich. Und haben uns bespielt, stehen hinten gut. Also wir hatten auch in Meppen keine Torschance. Das war enttäuschend. Also richtig ungewohnt. Und ja, also sollten wir schon daran weiter arbeiten, dass wir da konstant bleiben. Ich glaube schon, dass wir jetzt 11 Punkte abgegeben haben, wenn man das so sieht.
Ja.
Man sollte ein paar weniger abgeben, finde ich. Dann gehen wir durch, da bin ich mir sicher.
Ja, stimmt, sind 11 Punkte.
Ja.
4 Unentschieden, eine Niederlage.
Mainz und Viktoria Berlin, glaube ich, nicht vergessen und das fängt jetzt schon gegen Andernach an. Dann auch. Da habe ich auch einen großen Respekt vor, also bin sehr gespannt.
Wir auch. Und ich habe jetzt noch was ganz Besonderes mit Lisa vor, denn du hast ja vorhin schon gesagt, sie war bei uns zu Gast, das war kurz nachdem sie hier beim VfB angefangen hat und auch da war Thema, dass du ja eigentlich eine Blaupause geliefert hast für eine Eingliederung, lass es mich so sagen, einer Frauenfußballmannschaft bei einem Bundesligisten. Du hast eine Masterarbeit darüber verfasst. Und ich find's interessant, wenn man dann vielleicht 5 Jahre später sich das nochmal rauskramt, draufschaut und das so ein bisschen analysiert, was man damals sich so erdacht hat und von was man ausgegangen ist. Konntest du denn in diesen 5 Jahren nochmal deine Masterarbeit rauskramen und sie dir anschauen? Und mit welchen Gedanken hast du das getan, als du dann deine damaligen Erkenntnisse aufgeschrieben hast und nachgelesen hast jetzt?
Ja, tatsächlich. Also natürlich in Vorbereitung auf den heutigen Podcast habe ich frisch gestern Abend nochmal geblättert, um mich selber nochmal abzuholen. In den ersten Wochen, Monaten, als ich hier angefangen habe und das Thema Frauenfußball dann eben auch Fahrt aufgenommen hat, habe ich öfter mal nochmal reingespickelt, was ich da so alles an Erkenntnissen zusammengetragen habe. Habe es jetzt sehr lange in der Schublade liegen gehabt und wie gesagt jetzt gestern nochmal drin gekramt, das ist schon Wahnsinn. Also ist vieles dabei, glaube ich, was man damals schon prognostizieren konnte, was auch genauso eingetreten ist heutzutage. Und vielleicht auch manche Dinge, die man in gewisser Weise einen anderen Weg eingeschlagen hat. Aber ja, ist auf jeden Fall für mich persönlich auch irgendwie so ein ganz schöner Startpunkt dieser ganzen Frauenfußballreise beim VfB.
Welche Dinge haben sich denn so entwickelt, wie du das damals schon vorhergesehen hast?
Also in erster Linie hat sich, glaube ich, bewahrheitet und auch für total positiv gezeigt, dass wir diesen Quereinstieg gewählt haben. Also ganz zu Beginn hatte man ja analysiert, ob man in der untersten Liga mit einer eigens gegründeten Mannschaft startet, ob man eben einen Kooperationsverein mit reinholt, ob man den dann komplett übernimmt, ob man einzelne Mannschaften ausgliedert und so weiter. Das wurde ja betrachtet und ich glaube, das war auf jeden Fall der richtige Schritt, dass man eben nicht gesagt hat, man beginnt von unten, dann wären wir bei einer super erfolgreichen Zeitdekade vielleicht jetzt irgendwo in der, weiß ich nicht, Regionenliga oder maximal irgendwie in der Verbandsliga vielleicht. Und wir sind jetzt gerade auf dem Sprung in die Bundesliga. Und das gibt uns, glaube ich, recht, dass man damals die richtige Entscheidung getroffen hat, weil wir eben auch schon zu Oberliga-Zeiten Spielerinnen aus der Region, aber auch große Namen dafür begeistern konnten. Und das zeigt einmal mehr, was der Club eigentlich für eine Strahlkraft hat. Und auch wie früh und auch auf welchem sportlichen Niveau Spielerinnen bereit sind, hier die Schuhe zu schnüren. Und deshalb, glaube ich, war das total wichtig, schnell hier einen adäquaten Fußball anbieten zu können.
Gab es denn auch Themen, die du damals eher unterschätzt hast, sage ich jetzt mal? Also Herausforderungen, die dann größer waren, als du das damals vielleicht vorhersehen konntest? Oder lief eigentlich alles sehr smooth und ideal?
Gut, ich meine, was schon auch von Beginn an ein Thema war, ist natürlich so ein bisschen die beengte Situation der Infrastruktur. Das ist ja jetzt kein Geheimnis und jeder, der sich mit dem VfB ein bisschen auseinandersetzt, weiß, dass wir hier relativ beengt mit allen drei sportlichen Bereichen unterwegs sind, dass natürlich auch die Projektentwicklung in infrastrukturellen Themen nicht in einem halben Jahr erledigt sind, sondern ja eher sich immer zwischen 5 und 15 Jahren irgendwie bewegen. War klar, dass man da jetzt nicht in der kurzen Zeit und vor allem in der extremen Geschwindigkeit, in der wir jetzt gewachsen sind und sportlich auch vorangekommen sind, da gleich im Gleichschritt mitgehen können in der Infrastruktur. Und auch natürlich das Thema personeller Grundaufbau. Also das war schon klar, dass man logischerweise nicht wie im Startjahr, also waren Heiko und ich ja quasi die zwei einzigen, die da so ein bisschen oder vor allem hauptamtlich an dem ganzen Projekt gearbeitet haben. Und heute haben wir jetzt einen Trainer- und Betreuerstab und auch ein Team drumherum in den anderen Abteilungen des VfB Stuttgart, wo wir zwischen 15 und 20 Personen sind, die wirklich nur für uns oder im Schwerpunkt für uns arbeiten. Und das sind, glaube ich, schon extrem wichtige Entwicklungen. Und ohne die wäre es auch gar nicht gegangen.
Gab es vielleicht auch Punkte, die du sehr kritisch beäugt hast damals oder bewertet hast, die sich im Nachhinein als überhaupt gar nicht problematisch herausgestellt haben? Ich denke tatsächlich als erstes an Corona, weil als du 2020 das ganze Ding aufgesetzt hast, war das ja ein Thema. Floss das irgendwie mit ein in deine Arbeit oder andere Sachen?
Ja, also es war natürlich nicht der prädestinierteste Zeitpunkt, eigentlich mit einer völlig neuen Abteilung in den Spielbetrieb zu starten. Also es war, wie du sagtest, Corona. Der VfB ist eigentlich wieder frisch in die erste Liga aufgestiegen gewesen. Wir hatten schon durchaus das ein oder andere personelle Thema in Vorstand, Präsidium und drumherum. Also es waren ja eher unruhige Zeiten und auch nicht besonders erfolgreiche Zeiten. Man hat eigentlich eher Schlagzeilen mit anderen Themen gemacht beim VfB als mit sportlichem Erfolg. Und dann fangen wir an, Frauenfußball zu gründen. Also ich glaube schon, dass da viele gesagt haben, boah, weiß ich jetzt nicht, ob man sich nochmal irgendwie ein Problem ans Bein binden muss. War natürlich auch wirtschaftlich dann vielleicht nicht ganz so gut gebettet, wie es heute ist. Und gerade eben Corona bei den Vereinen, die auch viel von Zuschauern und von großen Stadien leben, haben extreme finanzielle Einbußen gehabt. Und trotzdem hatte der Club sich dafür entschieden, wir machen das jetzt. Und wir machen das mit voller Überzeugung und auch mit vollem Einsatzwillen. Das hat auch nichts daran geändert, dass sich dann im Laufe der Zeit das Präsidium und der Vorstand verändert hat. Im Gegenteil, man muss sagen, mit Alex Werle, Fabian Wohlgemuth, auch mit Ruven Kasper und Thomas Ignatius, der volle Vorstand, ist hellauf begeistert, unterstützt es total. Im Präsidium ebenso, wie gesagt, Dietmar Alger ist auch oft zu Gast bei unseren Spielen. Also wir haben da volle Rückendeckung und das von der ersten Sekunde an und das merkt man und ich glaube, deshalb können wir auch nur so erfolgreich und so schnell auch wachsen.
Also ich beobachte das sehr gern und mit Wohlwollend, diesen Aufstieg, und ich war damals sehr froh, als es klar war, die VfB-Frauen werden kommen. Wir haben ja damals auch darüber gesprochen, dass das eigentlich längst überfällig ist beim VfB Stuttgart. Eins vielleicht noch zu deiner Masterarbeit, gab es eine Rolle, die, ich weiß nicht, wie tief das dann reinging, aber gab es eine Rolle, die du jetzt inne hast, die in deiner Masterarbeit auch schon mal beschrieben wurde? Also du hast ja wahrscheinlich dann auch so Konzepte aufgesetzt, wie man sich aufstellen muss, in welcher Erfolgsphase, lass es mich mal so ausdrücken.
Ja, schon überwiegend. Also auch damals schon zu dem Zeitpunkt hatte man auch ein bisschen ins NLZ mal gelinst und auch im Lizenzspielerbereich einfach mal den ein oder anderen Kollegen schon mal befragt, wie ihr denn aufgestellt seid, welche Grundkonzepte oder welche Aufgabenprofile, welche Stellenprofile gibt es. Also da hatte man sich schon auch Gedanken gemacht, aber ich glaube, in der Detailtiefe, wie es jetzt heute existiert, natürlich bei weitem noch nicht, weil wir auch da schon gesagt haben, das muss dann auch mit der Liga mitwachsen. Also wir hätten in der Oberliga wahrscheinlich noch keinen festangestellten Videoanalysten gebraucht, weil da hätten wir erstmal in den Basics arbeiten müssen.
Und keine Videos gehabt.
Und es hätte keine Videos gehabt, davon mal abgesehen. Ja, dass das natürlich in der zweiten Liga jetzt eigentlich unabdingbar ist, ist klar. Und so muss sich das auch in gewisser Weise mitentwickeln.
Und Sascha, du hast ja schon bei einigen Clubs gearbeitet. Wie bewertest du jetzt aktuell das Personal, beziehungsweise wie seid ihr aufgestellt, deiner Meinung nach, in der zweiten Liga vom Personal her?
Sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also Lisa hat es eben auch schon gesagt, dass es, glaube ich, wichtig war. Also uns war wichtig, dass wir festlegen, uns zu professionalisieren, aber nicht irgendwie sinnlose Stellen schaffen, sondern wirklich, was brauchen wir jetzt zum Beispiel in dem Jahr? Haben wir gesagt, okay, wir brauchen nochmal einen Videoanalysten dazu. Irgendwann wird sich der Staff nochmal erweitern und nochmal erweitern. Unser Physiotherapeut hat zum Beispiel im letzten Jahr in der Regionalliga war er 20 Stunden für uns zuständig. Jetzt ist er bei 40 Stunden, also hat einen Vollzeitjob. Also wir gucken immer so, dass wir das den Gegebenheiten anpassen, aber auch schon, um besser aufgestellt zu sein als die Konkurrenz. Und zu meiner Zeit noch vor ein paar Jahren in Köln, als ich auch noch Trainer war, muss ich sagen, in der ersten Liga, wenn ich unseren heutigen Staff sehe, den hätte ich mir gewünscht, muss ich sagen. Also da hat sich jetzt auch total vieles getan. Zu meiner Zeit waren vor ein paar Jahren, vor 3-4 Jahren hatten wir 4 Festangestellte. Und jetzt sind im Durchschnitt in der Bundesliga, würde ich sagen, so der Staff so um das Trainerteam rum, so bei 12, 15 Leute vielleicht. Und ich glaube, das ist schon extrem gewachsen. Da sieht man einfach, wie schnell der Frauenfußball gerade in den letzten 2-3 Jahren nochmal gewachsen. Also was für einen Sprung der gemacht hat, auch finanziell in vielen Bereichen. Und ist auch gut so. Also gerade was die Verdienstmöglichkeiten für die Spielerinnen angeht, glaube ich, ist das endlich mal auf einem ordentlichen Niveau oder begibt sich dahin, dass du nicht immer nochmal einen doppelten Job machen musst nebenbei arbeiten musst. Und das sieht man auch an der Qualität der Spiele jetzt. Also da wird jetzt nicht anders gearbeitet als bei den Männern, muss man sagen, vom Training so und so nie. Da habe ich nie Unterschiede gesehen, was den Willen der Spielerin angeht. Das war immer immens. Aber auch die Professionalität ums Trainerteam und im gesamten Verein drumherum.
Wenn der Staff immer weiter wächst, muss man die natürlich auch irgendwo hinstellen, hinsetzen. Also es braucht Platz sozusagen. Das ist vielleicht auch noch ein Thema, was wir ganz kurz anschneiden, bevor wir dann so langsam uns verabschieden, Sebastian.
Genau, und wenn ich euch als Verantwortliche hier sitzen habe, dann komme ich natürlich nicht um die Frage rum. Steht schon fest, wenn die VfB-Frauen aufsteigen sollten, wo die Heimspiele nächste Saison dann stattfinden?
Ja, es gibt ja nicht so viele Optionen. Ich glaube, da ist ja von höchster Ebene nochmal was dazu gesagt worden. Vom Alexander Werl, es werden ja noch ein paar Optionen geprüft und ich glaube, dass sich das dann noch jetzt in den nächsten Wochen auch dann bald feststeht oder entscheidet.
Aber fix ist noch nichts, also wir warten mal ab, bis es dann offiziell verkündet wird.
Ja, wenn du mehr weißt.
Lisa, jetzt abhängig davon, wo in der nächsten Saison gespielt wird, wie wichtig wäre es denn für das Team und für den Frauenfußball beim VfB als solchen, dass es eine feste Heimspielstätte gibt? Weil so ist ja immer, wo spielen die? Ja, ich guck mal nach. Na gut, meistens ist jetzt aktuell beim PSV, aber wie sehr wäre aus dir ein Anliegen, dass man ein Stadion hat?
Ja klar, ist natürlich schon wichtig, dann irgendwann sich irgendwo niederlassen zu können. Aber man muss auch ganz klar sagen, so wie ich es vorhin schon mal angerissen hatte, auch das Thema Infrastruktur ist nichts, was man in einem halben Jahr irgendwie auf die Beine stellt oder da einfach irgendwo ein Stadion hinbauen kann. Dementsprechend müssen und sind wir auch total dankbar, wenn es jetzt eine Lösung gibt für die erste Liga, auch wenn die eben keine VfB-eigene Lösung wahrscheinlich sein wird. Ausgenommen von vielleicht dem ein oder anderen Highlight-Spiel in der MAP-Arena. Und deswegen ist für uns in erster Linie wichtig, dass wir unseren Spielbetrieb abwickeln können. Und wo das dann am Ende sein wird, es wäre natürlich schön, wenn wir das dann zumindest über eine Saison oder vielleicht auch über mehrere Saisons hinweg an der gleichen Stelle hätten. Aber ich glaube, es wäre jetzt vermessen zu sagen, wir brauchen jetzt sofort eine VfB-Frauenheimat, die sich nie wieder ändert, sondern erstmal brauchen wir, wie gesagt, ein Stadion, wo wir die Lizenzierungsauflagen erfüllen für die erste Frauen-Bundesliga. Da gibt es ja ein paar Ideen hier rund um Stuttgart. Und wenn es dann in längerer Sicht oder in weiter Zukunft eben auch was VfB-Eigenes ist, dann freuen wir uns sehr.
Jetzt mal von der Infrastruktur abgesehen, ist der VfB Stuttgart jetzt schon erstligareif oder gibt es auf deiner Checkliste noch Dinge, die erledigt werden müssen, vielleicht sogar aus lizenztechnischen Gründen?
Also es gibt natürlich immer was zu tun und wir haben sicherlich auch noch nicht in Gänze alle Punkte abgehakt, aber wir sind fleißig dran. Das geht ja in unterschiedliche Bereiche, es geht um personelle Komponenten, infrastrukturelle, rein organisatorisch wirtschaftliche Themen. Also das ist eine sehr, sehr große Bandbreite, wo wir jetzt dann, ich gehe davon aus, dass wir die Unterlagen in der kommenden Woche erhalten werden vom DFB, wo wir dann im Detail auch wissen, was auf uns zukommt. Und dann gilt es eben bis Mitte März, alles soweit zu erfüllen und die Kollegen da nochmal zu sensibilisieren, dass wir alle Kraft da reinstecken, dass zumindest nicht rein organisatorisch der ersten Liga was im Wege stehen würde.
Und ich gehe mal davon aus, du wärst sehr glücklich, wenn die Liga-Zugehörigkeit nicht erst am letzten Spieltag dann feststeht, sondern möglichst frühzeitig.
Klar, ich glaube, das wären wir alle. Aber am Ende, egal ob am letzten Spieltag oder vier Spieltage vorher, Hauptsache es wird am Ende so sein.
Ja gut. Ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall Sascha nochmal begrüßen. Er ist ja inzwischen eigentlich Teil des Podcasts. Lisa natürlich auch sehr gerne. Und Wünsche, das ist vielleicht auch noch etwas, was wir hinten mit ransetzen können. Gibt es denn etwas, was ihr euch für die nächsten 12 Monate besonders wünscht? Klar, der Aufstieg verstehe ich schon, aber grundsätzlich, sportlich, strukturell, persönlich, wie ihr wollt.
Also nächsten 6 Monate gemischt über dort. Ja, sehr, also.
Eine Siegeserie.
Ja, also ich glaube, ja, das ist ein Traum wäre, muss ich sagen, glaube für den gesamten Verein, aber auch persönlich, glaube ich, für jeden Einzelnen von uns, wenn das wirklich klappen sollte, so schnell hintereinander aufzusteigen und dann nächstes Jahr wieder in den großen Stadien zu spielen, muss man sagen. Der hätte schon extrem Lust drauf und ich glaube, da hat jeder Lust drauf von uns. Und wir wissen, dass es dass eine harte Arbeit ist, aber ich bin davon überzeugt, wenn wir jetzt auch verletzungsfrei bleiben, glaube ich, dass wir das dann und uns ein bisschen stabilisieren in gewissen Phasen und so Ausrutscher wie Meppen nicht mehr so vielleicht drin haben oder Mainz, ohne darauf rumreiten zu wollen, weil wir viel wirklich eine gute Saison gespielt, sonst wären wir jetzt auch nicht Erster. Ganz klar das Ziel, Aufstieg für mich. Also das, was sportlich angeht, da gibt es auch kein anderes Ziel für mich.
Klar, also ich meine, Aufstieg ist am Ende das große Endziel, glaube ich, für die aktuelle Saison. Aber ich würde mir in der Tat auch wünschen, dass wir wirklich in die Geschichtsbücher eingehen mit unserem Märzspiel, dem Highlightspiel gegen Mainz, dass wir da den Rekord knacken, uns da verewigen können und dann eben vielleicht auch tatsächlich, ich glaube, das ist noch keinem Club in Deutschland vergönnt gewesen, dreimal in Folge bis in die erste Liga aufzusteigen. Also auch da könnten wir einen schönen Fußabdruck hinterlassen. Ich glaube, das sind die zwei großen sportlichen Ziele und dann hoffe ich und wünsche ich mir für unser Team, für alle Spielerinnen, aber auch für alle drumherum, dass wir da gesund auch durchkommen, dass wir keine Verletzungen erleiden müssen, die uns irgendwie insgesamt wehtun oder die Spielerinnen da auch ein bisschen hemmen. Von dem her, ja, das sind eigentlich auch die beiden großen Ziele, die wir, glaube ich, für die laufende Saison auf jeden Fall haben werden.
Also ich glaube, den Wünschen schließen wir uns an und bedanken uns bei euch beiden, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, um mit uns so ein bisschen über das zu sprechen, was in den letzten und in den nächsten Monaten relevant ist und war bei den VfB-Frauen. Natürlich auch danke an dich, Sebastian. Ich habe noch ganz kurz was auch mit den VfB-Frauen zu tun hat. Darauf möchte ich unbedingt hinweisen, nämlich am Donnerstag, dem 15.01. ab 17 Uhr findet im FEM-Projekt in Stuttgart der Mädels aus Cannstatt-Abend statt. Das ist ein offener Mädchen- und Frauentreff von Mädels für Mädels. Und diesmal wird Maike Messmer mit zu Gast sein. Also da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizugehen. Hauptstädter Straße 41, 15.01. 17 bis 21.30 Uhr. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch bei Lotta melden. Die Nummer werde ich jetzt nicht durchgeben, sondern sie in den Shownotes mit einfließen lassen. Ich gehe davon aus, das ist in Ordnung. Wenn es auf Instagram steht, wird es wahrscheinlich auch bei uns in den Shownotes Platz finden. Gut, das soll es aber von mir gewesen sein. Geht dahin. Nochmal danke an euch. Viel Erfolg. Danke euch.
Danke euch.